Wer bestimmt heute die Spielregeln der globalen Wirtschaft? Lange galt, wir setzen auf internationale Institutionen und gemeinsame Regeln. Doch genau davon sehen wir gerade eine deutliche Abkehr. Die USA formulieren ihre Machtinteressen wieder sehr klar und auch sehr unverstellt. Internationales Recht und Donald Trump nicht so gut befreundet. Handel wird gezielt zur Dominanz eingesetzt, Lieferketten werden neu geordnet, wirtschaftliche Abhängigkeiten sehr strategisch genutzt. Für all das steht der Begriff Geoökonomie. Was aber bedeutet das für ein Land wie Deutschland? Wie navigieren wir in einer Welt, in der Kooperation und Konkurrenz immer enger miteinander verwoben sind und gleichzeitig auch noch die Ressourcen knapp werden? Und wie könnte eine Geoökonomie der Deeskalation aussehen, die Stabilität schafft, ohne in die Abschottung zu kippen? Darüber sprechen wir mit Christoph Hein. Er ist einer der profiliertesten Wirtschaftsjournalisten Deutschlands, langjähriger FAZ-Korrespondent in Asien und ein sehr genauer Beobachter globaler Machtverschiebungen. Unser Gespräch haben wir nicht wie sonst im Studio aufgenommen, sondern live auf dem Sustainable Economy Summit. Wundert euch also nicht, wenn diese Folge ein wenig anders klingt. Mein Name ist Maja Göpel, ihr hört Neudenken, den Podcast von Mission Wertvoll. Heute zur Frage, wie wir Wirtschaft und Weltpolitik zusammendenken müssen. Wenn euch dieser Podcast wichtig ist, dann unterstützt uns gern mit einer Spende.
Guten Morgen. Ein herzlich willkommen in diesem Spaceship so ein bisschen. Und ich muss sofort an Buckminster Fuller denken. Der hat ja Spaceship Earth als Begriff im Grunde genommen in die Welt gebracht und dann als Architekt immer wieder überlegt, wie können wir denn eigentlich Lebensumfelder schaffen für Menschen, die die Realitäten dieses Planeten und vor allem, dass wir nur einen haben, gleich mit abbilden und trotzdem für gutes Leben der Menschen sorgen. Das ist auch heute so ein bisschen ja unser Thema. Sustainable Economy Summit ist ja so die Wirtschaft aus der Perspektive auch gedacht, dass wir diesen einen Planeten nur haben. Und dann eben auch die Frage, wie kommen wir da mit wachsender Anzahl von Menschen und zum Teil ja auch wachsenden Ideen, wie viel die Einzelnen besitzen sollten, gut zusammen. Das ist auch ein Stück weit das, was Herman Daly immer stark gemacht hat, da er ein großer Vordenker der ökologischen Ökonomie auch ist, dass wir im Grunde genommen die Ideen des 18., 19. Jahrhunderts, wo wir eine leere Welt hatten, also wenige Menschen und wenig Ressourcenverbrauch pro Kopf, nicht einfach so in das 21. Jahrhundert transportieren können, mit der gleichen Ökonomie weiter darüber nachdenken, wie wir in einer Welt wirtschaften, wo viele Menschen mit einem erhöhten Pro-Kopf-Verbrauch unterwegs sind, weil wir da natürlich eine volle Welt haben. Und deshalb sind wir heute im Gespräch mit Christoph Hein. Ich freue mich wirklich sehr. Das Buch liegt bei mir schon seit dem Herbst auf dem Tisch. Vielleicht auch, weil wir beide im gleichen Verlag erschienen sind im letzten Jahr und es farblich ähnlich aussieht. Also meins ist pink und orange in der Mitte. Und unsere Wirtschaft neu denken. Ich habe ja auch mein Buch gemacht, unsere Welt neu denken. Und da habe ich gedacht, mit dem Mann muss ich reden. Und jetzt haben wir eben hier diesen Anlass gefunden. Und ich freue mich ganz besonders, weil du eben in dieser Perspektive Geoökonomie stark bist. Das ist ja auch im Grunde genommen der große Begriff unserer Folge heute, die aus dieser Frage ein Stück weit auch startet. Wie sieht es denn aus auf der Welt? Was haben wir denn? Eine geografische Fundierung. Vielleicht kannst du uns einmal kurz erzählen, wie du bei diesem Begriff gelandet bist. Mich interessiert nämlich auch immer ein bisschen der Werdegang, aber vor allem auch einmal kurz sagen, was diese geoökonomische Perspektive für dich in der besten Definition ist, bevor wir dann auch so ein bisschen in die Ideengeschichte einsteigen.
Ja, schönen guten Morgen, Maja, und vielen Dank erstmal für die Einladung. Das mal vorneweg. Ich freue mich auch, dass wir hier sitzen zusammen, denn ich glaube, wir haben uns eine ganze Menge zu sagen und da sieht man schon, wenn man in beide Bücher guckt. Ich habe nämlich deines natürlich gelesen, bevor ich meines geschrieben habe. Und ich denke, das ergänzt sich ganz schön. Das werden wir heute sehen und das werden Sie heute auch alle erleben. Und auf deine Frage bezogen, wie kommt jemand auf so ein Thema Geoökonomie, das kann man ja kaum aussprechen, ist fürchterlich sperrig. Das hat eine biografische Ursache, kann man schon sagen. Ich habe lange im Ausland gelebt, 25 Jahre in Asien, Australien, Indien, für die FAZ berichtet, dort für den Wirtschaftsteil. Das fassen wir aber sehr, sehr weit. Also auch viel auch über Armut geschrieben, viel über Klima da geschrieben. Und das hat mich natürlich schon dazu gebracht, die Welt ein bisschen anders zu sehen, glaube ich zumindest, als wenn ich hier gelebt hätte die ganze Zeit, weil wir dort Schwellen- und Entwicklungsländer haben, von ganz arm bis sehr, sehr aufstrebend. China gehört natürlich dazu, Indien gehört dazu. die alle, sagen wir es mal, direkt die Ellenbogen breit machen. Die einen wollen gerade noch überleben, das sind die Entwicklungsländer, und nach oben kommen, verkünden alle Jahre mal, wir werden bald zu einem Schwellenland und dann zu einem Industrieland werden, und das klappt meistens nicht von der Zeit her. Und die anderen, China und Indien namentlich, besorgen sich natürlich richtig Raum, indem sie uns als Industrieländer herausfordern. So, und das hat mich dazu gebracht, nachdem ich vor zweieinhalb Jahren zurückgekommen bin und der Ukraine-Krieg halt lief und so weiter und so fort, brauchen wir gar nicht weiter jetzt darauf eingehen, dieses Thema mir mal vorzuknöpfen und zu schauen, was passiert da eigentlich, was geht da auf der Welt vor sich und welche Rolle spielen Geografie und Wirtschaft? Die sind nämlich, wie wir gleich sehen werden, sehr, sehr eng miteinander verbunden.
Ja, und wenn man dir folgt, dann macht es auch Sinn, also wenn der Begriff Geoökonomie im Internet einfach so eingegeben wird, dann kommt dann eben im 1990er Raum die erste Definition. Und du hast aber gezeigt, das geht viel weiter schon zurück. Also diese Idee, dass Territorien und was dort drunter schlummert, ein Ausgang sind, Kooperation zu motivieren, dann eben auch wirtschaftliche Zusammenarbeit und dann natürlich auch irgendwann politische Institutionen oder Abmachungen findet. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen, wo du da ganz gelandet bist, in welchen Jahreszeiten und so weiter.
Ja, das ist nach hinten hin endlos, kann man ganz klar sagen. Wir haben natürlich herausragende Momente sozusagen der Wirtschaftsgeschichte, wo wir das ablesen können. Das ist beispielsweise mal ein schönes Beispiel, die Seidenstraße, wie sie gegründet worden ist. Wie es dort ging, zum einen um Handel, auch dann als Folge der Austausch von Menschen, von Ideen. Zum anderen aber auch darum, Territorien sich anzueignen. Die britische Ostindien Company ist ein negatives Beispiel. Die Kolonialisierung, so wie sie gelaufen ist, ist ein negatives Beispiel, wo immer versucht wird oder versucht werden musste, aus Sicht der handelnden Wirtschaft und Politik miteinander zu verbinden und Wirtschaft als Druckmittel einzusetzen, um politische Ziele, zum Beispiel der Gewinn von Territorien, den Gewinn von Territorien durchzusetzen. Und wenn wir es runterbrechen auf Rohstoffe, dann reden wir heute über Lithium oder Kupfer oder anderes. Wir können aber einfach über Wasser reden. Als ich in Asien war, war so einer der Standardsätze dort, der nächste Krieg in Asien wird um Wasser geführt werden. Das ist sicherlich richtig. Diese Einschätzung hat sich nie geändert. Und wenn man sieht, wie Indien und China um Wasser ringen für die großen Ströme, an denen die gesamte Landwirtschaft Indiens hängt, damit 60% der Menschen dort mit ihrem Einkommen, dann weiß man genau, wie wichtig das ist. Und Geografie bestimmt da das politische Handeln.
Ich habe mir mal auf Seite 22 einen Satz rausgesucht, den ich so wichtig finde. Und zwar also mit Robert Kaplan, der dann eben sehr mit dem Begriff verbunden wird später, den du zitierst. Wenn politische Umbrüche sich häufen, bietet die Geografie eine Möglichkeit, sie zumindest teilweise zu verstehen. Und dann kommt von dir weiter, sie muss die Grundlage jeder politischen Strategie sein. Sie definiert zahlreiche ökonomische Parameter wie ein Reichtum an Bodenschätzen, die Ernährungslage, das Vorkommen von Wasser oder das Auftreten von Naturkatastrophen. Sehr vereinfacht ausgedrückt, entscheiden dann Menschen mit ihren Fähigkeiten, was sie aus dieser jeweiligen Ausgangslage machen können. Und das zieht sich ja auch dann in deiner Darstellung der historischen Möglichkeiten so durch. Also es gibt ja eine eher dann auch im Nationalsozialismus aufgegriffene, eher aggressive Form, die mich manchmal jemanden im Weißen Haus erinnert heute. Und dann gibt es natürlich die andere Variante, die eher versucht hat zu überlegen, wie können beide Seiten davon profitieren. Vielleicht kannst du uns in diesem geschichtlichen aushandeln und warum das auch tatsächlich zeitgeschichtliche Konkurrenten zum Teil waren, nochmal mitnehmen.
Ja, ich versuche es mal auf die Schnelle. Also ich habe eben ja schon geschildert, es geht aufgrund, oder sagen wir so, geografische Möglichkeiten eröffnen politische Möglichkeiten. Das ist mal die Grundlage des Ganzen. Das hat man früh erkannt, entsprechend gehandelt. Und nun gibt's ideengeschichtlich bestimmte Momente, wo dieses Konzept dann angefangen wurde zu diskutieren als Konzept. Vorher war es ein Handeln und dann wurde es eine Idee, mit der man handeln kann. Und das kann man ansetzen mit Kaplan, weil der es halt schön in Worte gefasst hat. Es geht aber, wie du zu Recht sagst, Maya, weiter zurück. Wir haben auch zwei deutsche Vordenker, Dix und Röpke, zwei Ökonomen in den 1920er Jahren. Lustiger, heute würde man sagen Fun Fact, ich würde noch sagen Anekdote in diesem Zusammenhang. Zwei Wissenschaftler, zwei Ökonomen an zwei verschiedenen Orten in Deutschland in den 1920er Jahren haben beide das Wort Geoökonomie für sich reklamiert, dass sie es erfunden hätten. und kreiert hätten und beide in ihre jeweiligen Bücher, die zur gleichen Zeit nahezu erschienen sind, reingesetzt und sich dann bekriegt, wessen Wort ist denn das eigentlich? Und Dix driftete, war vorher schon und driftete dann sehr schnell, du hast das Stichwort gegeben, in den Nationalsozialismus ab, weil Geoökonomie hat natürlich auch so den Geruch von Blut und Boden. Ich brauche Raum. Ich will mein Volk ernähren. Deswegen hole ich mir Öl und Weizen in anderen Ländern. Und jetzt den Bogen zu schlagen auf Trump, ist natürlich ganz einfach. Grab it in Bezug auf das Öl im Iran. Es ist da und der Stärkste nimmt es sich. Und sein Gegenspieler Röpke war ein Ökonom, der dann sich sehr stark gegen den Nationalsozialismus positioniert hat, ins Exil gegangen ist und großen Einfluss auf die moderne Wirtschaftstheorie hatte. Man sieht also hier schon, dass zwei Leute, die aus völlig unterschiedlichen Denkschulen kommen, sich beide einen Begriff zu eigen machen, der als solcher zunächst mal wertfrei ist. Aber er ist in der Seefahrt, würde man sagen, shanghaied worden. Er ist geklaut worden, er ist genommen worden. Jeder nimmt ihn sich, ähnlich wie Geopolitik, und nutzt ihn. Und das muss man, glaube ich, klar sehen und hinterfragen. Wer gebraucht diesen Begriff im Augenblick, in welchem Zusammenhang?
Das ist auch ein bisschen das Ziel von den Gesprächen in dieser Neudenken-Reihe. Weil ich immer das Gefühl habe, wir müssen ganz vorsichtig sein, wenn so ein, da ist keine Alternative nach vorne getragen wird und es nur eine mögliche Antwort gibt. Und deshalb eben zu suchen, wie können denn unterschiedliche Antworten aussehen? Welches Vordenken braucht es dafür? Wer muss das auch formulieren? Also es gibt ja dann diese Idee, Handel und Wandel und auch Friedenssicherung, dadurch, dass man eben Anteile dessen, was man unterschiedlich in den Territorien findet, auch austauscht. Das war ja auch ein ganz klares Doktrin, das dann eben in internationale Institutionen auch gegossen wurde. Obwohl ich schon auch, ich habe Welthandel ja promoviert, erinnere, dass ich vor Ort war. Ich habe immer gerne, wenn ich über was nachgedacht habe, mir dies auch vor Ort angeschaut und war dann bei den Ministerkonferenzen. Und da waren natürlich viele Proteste, auch gerade aus den Regionen in der Welt, wo du viel gearbeitet hast, also in den ärmeren Teilen.
Das nicht grundlos.
Und das nicht grundlos.
Muss man auch völlig klar sagen.
Genau, dass die gesagt haben, ihr nehmt uns gerade die kleinen Strukturen, die dort so wichtig sind für ja eben das Überleben oder auch in Form von Entwicklung, aber erstmal vom Boden runter, diese Bottom-up. Ihr nehmt uns die Möglichkeiten, wenn ihr die internationalen Regeln so orientiert, dass eure Konzerne bei uns das dann im Idealfall noch subventioniert von euch in unsere Märkte schubsen können. Und wir haben überhaupt keine Chance, dagegen anzutreten. Und da gab es schon auch ein Banner, was mir jetzt wieder eingefallen ist, auf den Demonstrationen, was da hieß, War by Other Means. Also eine Kriegsführung eben dann nicht mit Waffen, sondern eben mit ökonomischen Realitäten, die über Preisbildung und über einfach Präsenz sich erkaufen können, dann ganze Lebensgrundlagen riskiert hat. Wie hast du das, als du da warst? Du hast ja 23 Jahre dort. Ja gut, bei uns war das, ja doch, war auch in den 2000ern. Hast du das da stark gespürt?
Ja, wir hatten ja in dieser Zeit das aufkommende China, da ging es dann nachher um den Beitritt Chinas zur WTO. Ganz wichtiges Datum in der Entwicklung der Welt, kann man heute sagen. Manche bereuen die Aufnahme Chinas, weil sich dadurch eben vieles in der Weltwirtschaftsordnung sehr schlagartig geändert hat. Und wir haben die großen Konferenzen, die großen Gipfel alle in Asien gehabt in jenen Jahren. Und es gab, wie du zu Recht sagst, immer wieder Proteste und die waren ja nicht grundlos. Denn wir haben auf der einen Seite als Westen immer erstens Wandel durch Handel, du hast es genannt, und zweitens die regelbasierte Ordnung hochgehalten. Und irgendwann kam dann mal die Frage, die ja mehr als berechtigt ist, wessen Regeln sind denn das eigentlich, die hier diese Ordnung bilden? Und diese Frage geht ja heute immer noch weiter und China stellt sie im Augenblick ganz bewusst etwas leiser. Aber wir müssen uns völlig klar sein, dass wir hinterfragt werden in unserem Tun und Handeln und auch in einer letztlich einer Ausbeutung der Welt und ihrer Ressourcen. Denn wir müssen die Zahlen hier nicht runterbeten. Du hast sie auch besser drauf, als ich sie drauf hätte. Aber was wir verbrauchen im Westen, das fehlt natürlich auf der gesamten Welt. Und jetzt kommt die moralische Frage. Darf in Indien auch im Prinzip jeder Auto fahren oder darf man es da nicht mehr, um es mal ganz einfach zu schildern? So, und damit sind wir unter enormem Rechtfertigungsdruck, auch unter Handlungsdruck. Und das Ganze muss ausdiskutiert werden und nicht mehr nur unter uns, wie in den 2000er Jahren. Da hat es gerade so begonnen, sondern jetzt mit der Welt, die nachrückt, mit den Schwellenländern, die stark werden, mit China, mit Indien, natürlich mit Russland, mit Südafrika, mit Brasilien. Wir können die Litanei fortsetzen. Da sind jetzt große Forderungen und auf die müssen wir Antworten finden.
Ja, wir hatten auch einen Podcast gemacht mit Katharina Pistor. Die hat auch aus einer rechtswissenschaftlichen Perspektive eben mal gesagt, Leute, hört doch mal auf zu erzählen, die Märkte wären irgendwie frei und würden irgendwie vom Himmel fallen, sondern sie brauchen ja immer eine Rahmengebung oder eben auch vertragliche Grundlage, die bestimmte Rechte, Pflichten, Verbindlichkeiten dann auch zuordnen. Und das ist ja genau dieses regelbasierte Ordnung, ja. Also wenn jetzt jemand sagt, uns ist das total egal, also ich stehe über dem internationalen Recht, war ja dieses legendäre New York Times Interview vor kurzem von Donald Trump. Das Einzige, was mich anleitet, ist meine Moral. Da habe ich gedacht, Gottes Willen, da ist ja ein, wo ist denn da noch was drunter? Und die andere Frage ist dann natürlich, wie kann man aus dieser Erfahrung, dass es schon schwer war, also ich, das war auch in den Handelsdebatten, in denen ich dann involviert war, immer klar, wir haben ein Stück weit in den entwickelten Ländern, wie es dann ja so schön hieß, ja auch industriepolitisch gestützt oder eben auch Agrarexporte insbesondere eben hier subventioniert. Und umgekehrt haben gesagt, ihr müsst hier alles frei öffnen. Wir setzen jetzt für euch dann Standards, die wir selber aber nicht angewendet haben, vor allem wenn es um neue Industrien ging, die wir aufgebaut haben, also diese Infant Industries eben auch erstmal zu schützen, bevor sie überhaupt dann wettbewerbsfähig sein können. Und dieses Policy Space, also diesen, wo brauchen lokale Regierungen auch eine gewisse Möglichkeit für die Menschen dort vor Ort auch Schutzräume zu schaffen oder eben für bestimmte technologische Entwicklungen, bestimmte erstmal ja Grundlagen, die nicht David und Goliath gegeneinander antreten lassen. Interessanterweise diskutieren wir das ja jetzt als, du hast dich sehr stark gegen Deglobalisierung im Großen ausgesprochen, aber als eine Stück weit Resilienzstrategie, die es schon braucht. Dass es ein bisschen naiv ist, so zu tun, als wäre das alles sicher und diese Regelbasierung ja tatsächlich auch ohne ein Nachspannen von Fragen, wann geht es um Versorgungssicherheit und wann geht es auch um eine gute Substanz in den Einzelländern, möglich ist. Kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie du das siehst? Also wenn du sagst, wir müssten einiges anpassen, wer wird da zum Regelsetzer und Regelnehmer? Und,
also wir waren Regelsetzer, ja, und haben geglaubt, wir bleiben das für immer. Und wir haben erfahren müssen, dass das nicht funktioniert. Wir können das jetzt auf sehr viel unterschiedlichen Ebenen diskutieren, aber mal als Schlaglicht. Zum einen das, was du schilderst, Subventionierung und eben Infant Industries hochzuziehen und damit letztlich die Welt dann zu überrollen oder aus den Angeln zu heben, zu unseren Gunsten. Wenn wir nach China gucken, ist das natürlich da die Strategie hoch 10. Also sprich, wir sind da nicht die Einzigen, wenn wir den Westen als Ordnungssystem verstehen. Da gibt's im Osten, wenn man das so aufteilen will, auch jemand, der das viel stärker macht als wir. Darauf müssen wir Antworten finden. Und dazwischen werden natürlich, und da wird's interessant, die Entwicklungs- oder Schwellenländer, wie auch immer wir sie nennen wollen, ein Stück weit zerrieben und im Moment gezwungen, bestimmten Blöcken sich zuzuordnen. Wir haben das mit der Abkürzung BRICS, dürfte hier bekannt sein, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, also diesem Schwellenländerbund. Wir haben das mit anderen auf der militärischen Ebene, mit der Shanghai Corporation, wo dann Länder mehr oder weniger gedrückt werden in einen Zusammenhang, wo man ihnen dann natürlich das Blaue vom Himmel runter verspricht. Die neue Seidenstraße Chinas ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Zunächst mal sind sehr viele Länder darauf angesprungen, weil sie billige Kredite, vermeintlich billige Kredite bekommen haben. Infrastrukturaufbau, was die viel mehr interessiert. Ich sage das jetzt mal so, als Menschenrechte können wir gleich drüber reden. Aber neue Brücken, neue Zuglinien, neue Straßen sind dazu, Kraftwerke, Häfen sind da zunächst mal interessanter. China hat all das geboten und ein ganzer Schwarm von Schwellen- und Entwicklungsländern ist darauf angesprungen. Verständlicherweise, um das Manko im eigenen Land zu beheben und als Regierung wiedergewählt zu werden. Die Folge war dann wenige Jahre später, dass Länder wie Sri Lanka oder Pakistan, auch Staaten in Afrika, sehr schnell festgestellt haben, kostenlos gibt's auch in China nichts. Und wenn sie ihre Schulden nicht begleichen konnten, so wie man sich das vorgestellt hat, ist dann zum Beispiel in Sri Lanka mit dem großen Containerhafen Hambantota dieses Eigentum an die Chinesen übertragen worden. Und da wurde es natürlich schwierig, weil auch das eine Form der Kolonialisierung ist. Zweitens sind diese Infrastrukturprojekte sehr, sehr oft von China im Zusammenhang mit einer Militarisierung eingesetzt worden. Dass man Dual Use für Häfen vorsieht in Burma, in Sri Lanka, in Pakistan. Und das ausnutzt in einem Sektor, den das jeweilige Land zunächst mal nicht vorgesehen hat. Und das war so eine Erfahrung, die wir jetzt heute haben in den Schwellen- und Entwicklungsländern, die uns als Europa eine Riesenchance gibt. Wie ich sowieso, das muss ich jetzt an dem Punkt mal sagen, bevor wir hier zu ernst werden, wie ich sowieso in dem derzeitigen, nennen wir es mal Chaos auf der Welt, wir können ja gleich näher darauf eingehen, enorme Chancen für Europa sehe. Und diese China-Erfahrung vor 10 Jahren, wenn Sie mit irgendjemand in Schwellen- und Entwicklungsländern gesprochen haben, hat er immer gesagt, Europa, Schwarzbude in Brüssel, machen irgendwelche Zusagen, halten Sie nicht ein, Demokratien fürchterlich langsam, das hilft uns alles nichts aus Peking. Da kommt direkte Hilfe. Und das hat sich, glaube ich, geändert und das öffnet uns einen Raum, vieles besser zu machen. Aber jetzt wäre ich gerne auf deinem Stuhl und könnte die nächste Frage stellen, denn wie soll es aussehen? Und genau. Da wird's schwierig.
Nee, also weil ich glaube, die Zusammenschau von dieser Ressourcenthematik, also mir fehlt das komplett in der Debatte gerade. Es wird so getan, als wäre irgendwie aus dem Blauen heraus jetzt ein US-Präsident so ein bisschen durchgeknallt. Und wir können uns jetzt nicht mehr leisten, über planetare Grenzen zu reden. Und für mich, die seit 30 Jahren an dem Thema planetare Grenzen arbeitet, ist das ja der Umkehrschluss. Wir haben jetzt sehr klar diese planetaren Grenzen erreicht. Und genau deshalb wird es so konfliktiv. Und genau deshalb sprechen wir über Neokolonialismus. Und genau deshalb ist die Frage, wer sichert sich denn jetzt an dem zusammenschrumpfenden Restbudget den größten Teil? Also Frank Fröhlich frei, andere Länder annexieren zu wollen, das ist ja für mich zumindest neu. Und das eben damit zu begründen, wir brauchen das, müsst ihr ja wohl nachvollziehen können. So, also deshalb diese Frage.
Willkommen im 19. Jahrhundert.
Ja.
Da sind wir genau zurückgefallen. Es ist, wenn du es weltgeschichtlich betrachtest, gar nicht so besonders, der Stärkere gewinnt. Da sind wir in der Historie der Geoökonomie. Und jetzt ist die Frage, können wir das ausbremsen? Und um darauf zu kommen, müssen wir wahrscheinlich mal zurückgucken, was haben wir eigentlich für Fehler denn in den vergangenen Jahren in dieser Hinsicht gemacht?
Ja gut, jetzt hast du dir die Frage gestellt, dann mach weiter. Was haben wir für Fehler gemacht? Und dann komme ich nochmal auf Afrika.
Du hast Wandel durch Handel selber genannt. Darauf müssen wir kurz eingehen, denke ich. Denn die Idee ist natürlich unglaublich sympathisch. Ich handle miteinander, ich tausche Waren, Dienstleistungen, Menschen, Ideen frei aus, so wie wir auf der Bühne hier miteinander sprechen. Und das ist, so müsste Welt eigentlich sein. Ich glaube, das wird jeder unterschreiben auf der Welt. Aber so funktioniert es natürlich nicht, weil dann kommen die Partikularinteressen der einzelnen Länder hinein, der einzelnen Regierungen, die sich vielleicht im Amt halten wollen. Alleine darum geht es ja manchmal. Und dann wird das alles viel schwieriger. Und zu glauben, dass wir unsere Ideen, denn darum ging ja der Wandel, nicht wir wollten uns wandeln durch diesen Handel, sondern wir wollten dank unserer Handelsstärke andere Länder wandeln in unsere Richtung. Solange das Menschenrechte und Demokratie sind, soll mir das recht sein. Nur die Frage ist natürlich immer noch, wollen die das zu diesem Zeitpunkt oder oktroyiere ich ihnen das auf? Also ganz schwieriges Konzept. Und als das ins Wanken kam, ist zeitgleich natürlich eine bisher sichere Weltordnung in den Merkel-Jahren, zumindest als sichere Weltordnung betrachtet, mit einem lauten Rums zusammengebrochen. Energie aus Russland, der große Markt in China und die USA als der Verteidigungsschutz für uns. Nahezu alles gleichzeitig weggebrochen. Und nun stehen wir da und haben eine Welt in Unordnung und müssen uns völlig neu positionieren. Und da ist die Chance.
Siehst du das, dass in der aktuellen Debatte in Deutschland jemand auf die Chance hingeht oder versucht, all die drei Dinge wieder zurückzuholen?
Na, alle drei Dinge wirst du nicht zurückholen können. Also Die Verteidigung der USA, dazu wird es so, schätze ich, wir können alle nicht in die Zukunft gucken, aber das glaube ich nicht, dass es dazu nochmal kommt in dieser Form. Da müssen wir schon selber für sorgen und dann einen Diskurs darüber führen, eine Debatte darüber führen, in welcher Form wir das haben wollen. Da sind wir ja bis hin bei Atomwaffen etc. So, das ist das eine. Energie aus Russland, schwieriges Thema. Ich weiß auch nicht, wie es mit Putin weitergeht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir damit langfristig zurechtkommen. Dass Russland irgendwann beiträgt, sicherlich, aber wir haben uns ja andere Wege eröffnet, wenn die auch nicht sonderlich grün sind, mit Gas aus Norwegen und Katar etc. Und China, sehr, sehr kompliziertes Feld. Der Markt wird so für uns nicht mehr offen stehen, weil der Konsum in China, da müssten wir dann über Binnenwirtschaftspolitik reden, der Konsum in China läuft nicht, wie er soll. Die Chinesen haben unheimlich aufgeholt mit subventionierter Wirtschaft. und haben uns einfach ein Stück weit verdrängt. Wie kommen wir da rein? Ausschließlich durch Innovation und, wenn man so will, bessere Produkte. Aber einfach unser Zeugs da reinzudrücken, funktioniert nicht. Im Gegensatz, der Strom ist andersrum. China drückt seine Überproduktion, die es braucht, um die Bevölkerung ruhig zu halten, bei uns in die Märkte. Und eine Anmerkung noch zu deiner Frage, wenn ich darf. Ich glaube gar nicht, dass das eine deutsche Debatte ist. Es muss eine europäische Debatte in ganz vielen Punkten sein.
Und da hake ich wirklich. Also ich habe das Gefühl, wenn ich in anderen europäischen Ländern zuhöre, dann redet Deutschland irgendwie über was anderes. Und meine Sorge ist, dass die wirklich das Gefühl haben, man könnte die transatlantische Partnerschaft, Herr Merz hat es Montag gesagt bei einem Vortrag, er und Mark Rutte sind die einzigen, die noch mit Trump freundschaftlich verbunden sind. Zwei seiner eigentlichen Alliierten, nämlich Pedro Sanchez, der Spanier, oder eben Keir Starmer aus UK, haben eine ziemliche Blamage im Weißen Haus erleben dürfen. Und Herr Merz hat sich nicht auf deren Seite gestellt, sondern das so durchlaufen lassen. Also wo geht da die Idee hin mit wirklich einer eigenen Verteidigung? Oder wie stark versucht man da immer noch das Transatlantische zu beschwören? Ich weiß schon, es ist ein Übergangsprozess, aber ich mache mir da manchmal ein bisschen Sorge. Auch wenn wir überlegen, ne, digital, Digital Services Act, Digital Markets Act, KI Act, das sind ja alles Möglichkeiten, jetzt zu sagen, wir versuchen auch unsere Demokratien zu halten. Momentan liegt das als Verhandlungschip gegen bloß keine weiteren Strafzölle auf unsere Autos auf dem Tisch. Und es kippt so ein bisschen durch Deutschlands Einfluss in Richtung, naja, komm, dann lassen wir das mit der Digitalregulierung vielleicht, weil dann kriegen wir das mit der Autoindustrie vielleicht nochmal hin. Aber warum die Exporte dann wieder hochgehen sollten, nur wenn die Zölle weniger sind, da muss ich ja erstmal davon ausgehen, dass die Produkte da gewünscht sind. Und der dritte Punkt, wenn wir uns überlegen, was jetzt gerade die Energiepolitik hier in Deutschland ist, dann ist das eine Gasorientierung, wo entweder ich LNG aus den USA zu exorbitanten Preisen an einem neuen Erpressungsverhältnis jetzt priorisiert hatte oder eben sehe, im Osten, Nahen Osten ist es nicht so ganz einfach jetzt, von wem kann man da was verlässlich bekommen, oder haben wir natürlich auch einen Teil in der Bevölkerung, sagt, jetzt hört endlich auf, das billige Gas aus Russland war doch super. Ich habe so ein bisschen Sorge, wie weit Deutschland Europa gerade erlaubt, den Leap nach vorne zu machen oder ob wir nicht gerade die größte Blockade dabei sind.
Ja gut, das, wo fangen wir an? Das ist viel, was wir besprechen müssen hier an dem Punkt. Erstens, ich bin nicht in der Rolle, jetzt Merz Verhalten zu Trump direkt zu kritisieren oder nicht, weil ich glaube, dass Staats- und Regierungschefs im Augenblick sich schwer tun, einen klaren Kurs, den du dir ja so etwas wünschst, habe ich den Eindruck, gegenüber Trump hinzukriegen. Man muss ja vielleicht nicht so weit gehen, wie Mark Rutte und Daddy dann definieren. Das vielleicht wirklich ein bisschen dicke für uns zumindest auszuhalten. Aber umgekehrt dürfen wir auch nicht der Idee aufsitzen, dass wir uns separieren können von den USA. Das wird auf Jahrzehnte nicht so sein. Und wenn wir ganz kurz das Augenmerk auf Verteidigung legen, hunderte von Milliarden werden gebraucht. Es wird eine Systemverbundenheit gebraucht in Europa, bis das alles kommt. Vom Atomschirm noch gar nicht zu reden. Wenn ich den denn haben will, bin ich auf Jahrzehnte von Amerika abhängig. Und natürlich weiß auch niemand, wie lange Trump noch an der Macht ist. Es mag ja auch wieder eine Wende hin zu Demokraten geben oder zu anderen Republikanern in Amerika. Deswegen, da ist ja kein Bruch entstanden zu Amerika, sondern Trump hat das Verhältnis zerstört mit seinem Handeln. Merz, um an diesem Punkt mal eine Lanze für ihn zu brechen, hat ja sehr laut und sehr früh gesagt, der Iran-Krieg ist nicht unserer. Das war richtig klug, angemessen. Ob er im Einzelfall ein bisschen zu nett ist oder nicht, möchte ich einfach mal dahingestellt sein lassen, weil ich glaube, es ist ein sehr taktisches Verhalten. Loskommen von Amerika können wir nicht. In der Lebenszeit aller hier im Raum, wenn ich das richtig sehe, werden wir auf Amerika angewiesen sein, mehr oder weniger stark. Das wäre eine Illusion. Wir müssen also ein Auskommen finden. Jetzt kommt die Frage, wie weit kann ich mich denn dann separieren? Und dann würde ich sagen, müssen wir nicht nur auf Amerika schauen, sondern auch auf unsere Abhängigkeiten von China und müssen sehen, was Europa zu bieten hat. Und da können wir ja nachher mal drüber reden. Denn mein Gefühl ist, dass wir uns immer nicht zu billig verkaufen, aber vielleicht zu wenig achten, was wir in die Waagschale werfen können als Europäer. Ja, die Binnensicht, chaotisch. Heute nach Brüssel und man kommt mit Tränen in den Augen zurück, weil die sich nie einig werden etc. pp. Aber A, hat sich manches geändert, B, ist schon vieles erkannt worden und C, haben wir halt Chancen, die wir heben müssen. Und das sehr bald. Und das Chaos in der Welt öffnet eine Tür, dieses zu tun. Gehen wir als Europäer da durch? Das ist die große Frage. Wir müssen es. Eine Alternative gibt es in diesem Fall wirklich kaum.
Ja, ich glaube, dann ist das auch der Punkt, weil Was viele ja momentan so ein bisschen vermissen, ist dieses, worauf könnte dann Europa stolz sein, worauf bauen wir auf? Und da haben wir ja eigentlich, die erwähnst du auch, mit Mario Draghi und Enrico Letta auch ziemlich gute visionäre Reporter, also Reports gehabt, die auch tatsächlich ja, zumindest Enrico Letta ist rumgereist, ne? Also wie man sich das zum Teil wünscht, zu sagen, ich spreche erst mal mit denjenigen in der Gesellschaft und gucke, was sehen die eigentlich als Chancen und fasse das dann eben in einem Bericht zusammen, der vor allem eben auf den gemeinsamen Markt und wie wir das weiter noch intensivieren können abgezielt hat, aber natürlich auch, und das fand ich ein besonders schönes Element zu sagen, dieser fünfte Freiheitsbegriff, den mag ich sehr gerne, weil wir ja einfach freie Mobilität für Kapital, für Ressourcen, für Arbeit und hilf mir mit der vierten. Ja, er hat ja jetzt Wissen noch dazu genommen. Und das wäre nämlich für mich genau so eine Demarkation. Also, dass man sagt, wenn wir sehen, dass auf anderen Teilen der Welt, also die Trump-Administration, mich gestern auch hierzu gesprochen, ist natürlich sehr bemüht, die Datenlage nicht unbedingt für alle mehr transparent zu halten, gerade bei den ökologischen Folgewirkungen. Aber ich, ne, auch die, wenn es darum geht, zu sagen, ja gut, also die Sozialstatistiken finde ich doof, weil da sind mir zu viel Arbeitsplatzverluste drin, dann schmeiße ich diejenige raus, die für die Statistik verantwortlich ist. Also das kann ja eine wirkliche auch ein Versprechen sein, also regelbasiert und datenbasiert, dass wir hier tatsächlich sagen, in Europa guckt man weiter ehrlich hin. Bilanziert dann eben aber auch entsprechend ganzheitlich. Und deshalb ist für mich diese Frage, warum dieser Green Deal so aggressiv angegangen wird und warum so wenig klar gesagt wird, lass uns das ein Stück weit vereinfachen. Aber diese Richtung muss deutlich sein, vor allem, weil wir ja wissen, dass die Trump-Administration auch das Thema Erpressung systematisch angeht. Also sämtliche Sachen wie Lieferketten, Entwaldung etc., alles, CO2-Preise, das ist direkt unter Druck und zwar mit einem erpresserischen Ansage, dass es kaputt gemacht werden soll. Und dann ist das ja ein Wettlauf, Thema Geoökonomie, wo wir einfach sagen, jeder, der kann, rafft sich möglichst schnell alles unter den Nagel, um irgendwie noch oben zu schwimmen, bis wir über den Abgrund kippen. Also da ist ja keine Vision dahinter. Das heißt, diese Idee von der Green Deal-Geschichte, wir sind der ressourcenleichteste Kontinent, der dekarbonisiert und trotzdem eben ein wirklich gutes und stabiles Versorgungsangebot schafft, das ist ja etwas, was mit nachhaltigen Wirtschaften zusammenhängt. Und das fehlt mir in der Diskussion gerade sehr, obwohl beide dieser Berichte das ja klar gemacht haben, dass das auch mit Wettbewerbsfähigkeit zusammengeht.
Sicherlich ein ganz großes und wichtiges Feld, weil wir natürlich damit auch international punkten können. Wir haben eben über indische Autofahrer ganz kurz gesprochen. Und die Zusammenarbeit mit Indien definiert sich aus Deutschland, Europa heraus auch stark über Assistenz in der Klimafrage. Denn Indien wird wegschmelzen über kurz oder lang. Indien und auch China, was ja immer darauf pocht, dass es so grün würde gerade. Ja, die erhöhen die grünen Kapazitäten, wenn man es so nennen will. Aber sie erhöhen den Verbrauch von Kohle schneller, worüber sie sehr ungern sprechen. Also da können wir natürlich, wenn wir bessere Technik haben, wenn wir sie auch anwenden und umsetzen, sicherlich beispielhaft werden. Das andere Thema, was mir noch näher liegt und was man einem ganz einfachen Beispiel erzählen kann in den USA, ist USAID. Das Abschaffen von USAID über Nacht, da dürfen wir uns überhaupt nichts vormachen, kostet Millionen Menschenleben auf der Welt. Kinder, die mangelernährt werden, Kinder, die unterernährt werden, Kinder, die sterben, aber auch viele Erwachsene über Impfprogramme etc. Natürlich ist in der Entwicklungspolitik ein Riesenspielfeld geöffnet worden für die Europäer, wenn sie es denn koordiniert tun. Aber wir können das jetzt durchdeklinieren, diese Felder gibt es noch an ganz vielen Punkten. Es ist auch immer eine Verteilungsfrage, auch innerhalb Deutschlands und Europas, denn wir sind in tiefen Verteilungskonflikten, wenn wir abstimmen, wer ist für bessere oder für stärkere Aufrüstung, wer ist für eine bessere Rente und Sozialfürsorge, wer ist für dies oder das, wenn wir sehr unterschiedliche Meinungen im Raum haben. Und wir brauchen einen deutschen oder europäischen Konsens, fürchte ich, an welcher Richtung wir welchen Hebel ansetzen können. Denn so wie wir es im Augenblick machen, wird das nicht weitergehen. Und die Forderungen, die Lücken, die wir füllen müssen im Augenblick, sind enorm und sie werden eigentlich von Tag zu Tag größer. Wir müssen also auch noch schnell sein. Und auf dem Hintergrund, wir haben jetzt Ungarn nicht erwähnt, aber in so einer Debatte muss ja einmal eine Woche nach Orbáns Abwahl auch Orbán genannt werden. Wenn das zu mehr Einigkeit in der EU führt jetzt, dann ist das natürlich eine der wichtigsten Entwicklungen des Jahres, ganz ohne Zweifel.
Ja, und ich finde es eigentlich auch wichtig, also dieses Zielbild ist ja dann auch motivierend. Also wie kann ich mit einer geoökonomischen Situation, die im Moment ein bisschen auf Eskalation geschaltet ist, also würde ich nicht drum herum reden, tatsächlich suchen, wo ist das Gegenangebot? Also wo findet sich eine Allianz, die sagt, wir halten daran fest, dass, und ich fand das schön, ne, diese Mario Draghi in dem Fall hat die grundlegenden Werte Europa eben mit, ja, Wohlstand, aber da gibt es ja unterschiedliche materielle Höhen, mit denen man auch gut versorgt sein kann, Gerechtigkeit, Freiheit, Frieden und Demokratie in einer nachhaltigen Umwelt definiert. Das heißt, das ist ja eigentlich so ein Kompass, den man durchaus benutzen kann, zu sagen, hohe Lebensqualität bei geringstem ökologischen Fußabdruck ist eine Befriedungsstrategie heute. Weil wir dann wissen, ich brauche weniger Zugriff auf andere Ressourcen und ich kann eigentlich globalisierbare Angebote schaffen. Das war so ein schöner Begriff, den hat Klaus Töpfer mal geprägt, der ja auch Umwelt und Entwicklung immer zusammengebracht hat. Hast du eine Idee, warum das so schwer ist, das als eine Vision gerade zu verkaufen? Also hier, jetzt wo wir heute beim Sustainable Economy Summit sind, ist das, glaube ich, irgendwie so ein bisschen der eine Nenner. Aber mir fehlt das in der öffentlichen Diskussion total und ich bin fest davon überzeugt, Zielbilder, jetzt auch aus einer Forschung von Transformation, wo soll's hingehen, können ja auch eine ganz andere Motivation freisetzen, dann natürlich aber auch für Politik bedeuten, jetzt seht zu, dass ihr die unterschiedlichen Maßnahmen so ausrichtet, dass sie in Richtung dieser Ziele wirken. Und das war ja der Green Deal. Also er hat ja wirklich gesagt, wir gucken mal alle Programme an und machen Reformen dort, wo es dran vorbei wirkt. Und jetzt heißt es, alles raus, was irgendwie Wirtschaftswachstum, ohne dass man das qualifiziert, im Weg steht. Da mache ich mir Sorgen. Wie guckst du das an?
Die Sorgen verstehe ich gut. Die macht sich wahrscheinlich jeder, nicht nur hier im Raum, sondern auch draußen. Und genau das ist der Punkt, die Angst. Und ich bin nun zurückgekommen aus einer Region, wo im Prinzip hohe Wachstumsraten herrschen. Natürlich gibt es Länder, die hinterherhängen. Burma ist so ein Beispiel. In Südostasien schlimme Militärdiktatur. Aber im Prinzip wachsen diese Länder um 4, 5, 6%. Und wenn man dort mit Menschen spricht, namentlich mit Eltern, was ist der Maßstab für ein gutes Leben? In der Regel ist das gute Leben dann erreicht, wenn aus den Kindern mehr werden kann, als die Eltern waren. Wenn man also mit einem Fischer in Bangladesch spricht, der wird einem mit ziemlicher Sicherheit sagen, auf die relativ dämliche Frage meinerseits, was wünschst du dir denn für deine Tochter und deinen Sohn? Dann wird er sagen, die Tochter könnte Lehrerin werden und der Sohn soll Ingenieur werden. Aber keiner von beiden Fischern. So, das ist eine Ausrichtung, eine Vision, ein Zielbild, wie du es nennst, was für die Menschen funktioniert und was bei 5% Wachstum im Durchschnitt möglicherweise auch erreichbar ist für diese Kinder. Bei uns ist, glaube ich, durch den Angriff auf die Ukraine doch ein starker Bruch entstanden. Das ist ein Wake-up-Call auf Englisch oder ein hartes Erwachen gewesen. Und seitdem nehme ich dieses Land und auch Europa eigentlich nur noch in einer Defensivposition, in einer Verteidigungshaltung. Ich meine es jetzt nicht militärisch, sondern für das, was wir erreicht haben. Wir wollen es bewahren, bloß nicht rangehen, bloß nicht ändern, bloß nicht umdenken, auf keinen Fall neu denken. Und Green Deal könnte ja Geld kosten oder Wohlstand, mein Auto, um es mal auf Deutschland zu beziehen. Die große Angst hier. Wie kann ich damit umgehen? Ich denke, man kann nur damit umgehen, indem Politik sich erklärt, wirklich erklärt. Und wir haben den Vorteil, aber in diesem Fall auch die Herausforderung der Demokratie. Wir haben Wahlen. Und wer heute sagt, naja, wir müssen das mal ändern, ich entsinne mich gut, du noch besser als ich, wahrscheinlich, weil es eher dein Thema ist, als die Grünen mal gesagt haben, der Liter Sprit wird irgendwann mal 5 Mark kosten, da brach hier die Hölle los. Heute sind wir ja nun relativ nah dran, wenn wir es in D-Mark umrechnen. Und das sind so Sachen, die halten wir, glaube ich, nicht aus, weil wir geprägt sind davon, dass es bis so ungefähr 2000 aufwärts ging. Bei unseren Eltern ganz klare Struktur. Nach dem Krieg Wiederaufbau. Und dann hat sich jetzt alles aus den Angeln heraus bewegt. Und nun stehen wir da und wissen nicht weiter und haben nicht die eine Vision. Dabei würde genau diese Vision, die du skizziert hast, eben angereichert noch um Menschenrechte, um Demokratie, um rechtliche, juristische Verlässlichkeit hier, um Innovationen, starke Unis, Wissen, Forschung. Das zusammengenommen ist ein solcher Verkaufsprospekt für Europa. Oder könnte es sein, dass es wahnsinnig wichtig ist, das endlich zu begreifen. Und das meine ich damit, dass wir hier nicht nackt im Schnee stehen. Wir haben ganz viel zu bieten. Und ich glaube, dass man das in Schwellen- und Entwicklungsländern auch sehr genau sieht, was wir zu bieten haben. Aber wir verkaufen uns miserabel.
Ja, und das zweite Konundrum ist ja so ein bisschen, also ne, dieses, ich mache mir Sorgen, dass meine Kinder es nicht besser haben werden. Das Interessante ist, dass die eine Seite besser immer mit mehr Zeug haben konnotiert, um es mal böse zu formulieren. Und wir hatten gerade ein Gespräch mit Theresa Bücker, die auf Zeit arbeitet. Und dass viele eigentlich sagen, ich hätte gern Zeitwohlstand. Und jetzt merken wir aber, wenn die junge Generation, die ja deshalb auch manchmal angegangen wird, dass sie so viel Life-Work-Balance und solche Sachen haben will, wenn die sagt, danke, ich nehme Zeit statt Zeug, dann wird die ja unter Druck gesetzt, weil die nicht leistet, weil die nicht performt, weil die nicht dafür sorgt, dass das Bruttoinlandsprodukt mit noch mehr Produktion weiter vorankommt. Da haben wir ja schon mal einen totalen Mismatch, der einfach strukturell, kann man den erklären, also wenn man mit China im Wettbewerb steht, wo die Formel ist ja 996, glaube ich, ne? Also von 9 bis 9 an 6 Tagen der Woche gearbeitet wird, klar kommen da mehr Produktion hinten raus und mehr Einzelteile hinten raus als hier bei uns. Aber die Frage ist ja auch da, wo ist das Ziel? Und das wäre ja spannend, warum ist es nicht erlaubt, immer weniger oder immer mehr haben wollen zu müssen, irgendwann mal auch zu sagen, es war eine gute Idee für eine Zeit lang. Und da wünsche ich mir halt einfach, dass man eher struktureller darüber spricht, wo wird es ökonomisch instabil, warum und wie kann man da tatsächlich sagen, naja, die Standards zu setzen, dass wir wieder zurückgehen zu 6 Tage Wochen, wo alle 40 Stunden plus arbeiten, ist ja eigentlich kein Fortschrittsversprechen, sondern das ist dann ja frenetisch, wenn ich mal so sagen will. Ne? Also ist in diesem Beschleunigungsduktus, aber es gelingt uns ja nicht mal strukturell darüber zu sprechen, sondern dann werden Individuen als faul bezeichnet.
Ich glaube, da müssen wir auch in 2 größeren Feldern gucken. Das eine ist die deutsche Gesellschaft, vielleicht die europäische Gesellschaft, wobei ich mir bei Südeuropa da gar nicht so ganz sicher bin. Hier stimmt das natürlich, was du sagst. Wir haben eine Debatte, wo der jungen Generation erstmal grundsätzlich Faulheit vorgeworfen wird, weil sie sich ausruht auf dem, was wir alle so geschaffen haben etc. Das hast du skizziert. Aber wir sind ja nicht alleine auf der Welt mit dieser Thematik. Und wenn wir nun weiterschauen und in die Welt schauen, dann wird man in China oder gar in Indien oder auch in einem hochentwickelten Singapur mit dieser Sicht nicht weiterkommen. Dort haben die Taxifahrer 2 Jobs, nämlich erstens irgendwo in der Fabrik und abends dann noch Taxi fahren. Und warum haben sie den 2. Job? Weil ihre Kinder in Oxford studieren, sie das bezahlen müssen. Das ist nicht ein einzelnes Fallbeispiel. Das ist sehr, sehr verbreitet, dass die Kids in Amerika oder in England dann studieren, weil sie es mal besser haben wollen. Wenn ich denen nun erzähle, ihr müsst oder ihr könnt ruhig weniger arbeiten, dann funktioniert das nicht, weil die Gesellschaft darauf ausgerichtet ist. Niemand dort sieht, dass wir am Ende den Ast absägen, auf dem wir alle miteinander sitzen, weil dieses Voranmachen in dieser Form natürlich dazu führen wird, dass wir, naja, am Ende unseren Planeten verbrennen. Anders kann man es ja nicht sagen. Das ist aber ein langer Überzeugungsprozess und da sind wir hier weit voraus. Und insofern, wenn wir in die Richtung uns drehen könnten, uns bewegen könnten, dann wäre es etwas, was beispielhaft wäre auf der Welt.
Ja, das sind ja, also systemisch betrachtet sind das ja meistens so Eskalationsentwicklungen, wo ich einfach weiß, es ist schwer für Einzelne auszusteigen, ohne dass ich dann das Risiko habe, hinten runterzufallen. Also wenn der Zug in die Richtung fährt, ist es sehr schwierig, da runterzukommen. Deshalb ist ja die Frage, was ist eine Größenordnung oder eine Allianz, die groß genug wäre zu sagen, wir stellen mal den allgemeinen Zug in Frage, also beziehungsweise den Kurs von diesem Zug oder die Geschwindigkeit in dem Fall. Du hast in deinem Buch auch so ein bisschen überlegt, wo mit wem könnte Europa denn kooperieren. Wie fandest du die Rede von Mark Carney in Davos, dem kanadischen Premierminister, der ja genau dazu eigentlich aufgerufen hat, zu sagen, die Hegemonie der USA ist vorbei, vor allem dieses Versprechen, dass für alle irgendwie noch ein bisschen was hinten runterfällt oder sie mitmachen dürfen. Lasst uns diese Allianz der Mittelmächte machen. Wie ist das bei dir angekommen?
Ja, wir sind ja alle Marcani-Fans geworden nach dieser Rede. Der ist ja wirklich sozusagen ein Rockstar der Geopolitik mit der einen Rede geworden und zu Recht. Man sieht natürlich 2 Dinge daran. Erstens, auch in den Ländern, auf die wir bislang wenig geachtet haben, hier in Europa, jenseits von Europa, jenseits von China, jenseits von den USA, wird nachgedacht. Und da kommen auch gute Ideen zustande und die sind auch selbstbewusst. Australien ist so ein Beispiel, Kanada ist so ein Beispiel. Also sprich diese Mittelmächte, Japan Beispiel, wo wir viel zu wenig hingucken. Das sind Länder, die wichtig sind, da sind wir auch bei möglichen Partnerschaften oder ich würde sagen notwendigen Partnerschaften. Und natürlich hat er recht, Ich habe eben gesagt, wir werden die USA noch lange brauchen und auf ewig mit ihnen oder auf absehbare Zeit mit ihnen verbunden sein. Wir dürfen sie nicht abschreiben, aber es hindert uns ja nicht dran, eigene Entwicklungen oder auch einen eigenen Weg zu gehen, eigene Entwicklungen zu machen. Das halte ich für wichtig und da gibt's Partner und das sind andere Mittelländer, wir haben sie genannt, oder Mittelmächte. Da kommen noch ein paar andere hinzu. Das sind nachwachsende Schwellenländer. Wir haben einige in Afrika, die wir viel zu wenig beachten. Wir haben Indonesien als große Demokratie, wir haben Indien, da kann man über vieles reden, aber trotzdem interessanter Partner für uns. Und mit denen müssen wir eine Zusammenarbeit finden. Das heißt eben nicht, da herrscht die große Sorge, gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern wie Indien mit einer Kolonialgeschichte und einem enormen zur Schau gestellten Selbstbewusstsein, dass wir da hingehen, jetzt kommt der berühmte erhobene Zeigefinger. Das alles liegt, glaube ich, aber auch hinter uns, das hat man begriffen. Und der Freihandel, die FTAs, die da ausverhandelt werden und meistens noch mit anderen Verträgen ja Hand in Hand gehen, die sind ja heute eigentlich über Nacht anders strukturiert worden, als sie waren. Wir haben 24, 25 Jahre verhandelt mit Indien, mit Mercosur. Es hat nie geklappt. Jetzt klappt's. Was hat sich geändert? Wir haben Forderungen zurückgenommen, um es mal ganz schwarz-weiß darzustellen. Wir haben aus 10.000 Seiten Verhandlungsmaterial 4.000 gemacht. Und das können diese Länder unterschreiben. Sie werden aber dann natürlich nicht so schnell sich in die Richtung ändern, zum Beispiel demokratisches Bewusstsein, Arbeitsrechte, Klima etc., wie wir das gerne hätten. Und da kommen Kompromisse ins Spiel, wo jeder von uns vielleicht auch hier auf der Bühne unterschiedliche Ansätze hat, wie weit diese Kompromisse gehen müssen oder können. Wenn ich den Bogen zur Geoökonomie zurückschlage und die heutige Zeit versuche zu fassen, in der wir uns bewegen, dann muss ich allerdings sagen, dass ich sehr kompromissbereit bin, weil es mir sehr wichtig ist, Länder wie Mercosur, aber auch Länder Afrikas mit an Bord zu holen und die an mich ein Stück weit zu binden. Nicht ausbeuterisch, sondern partnerschaftlich an mich zu binden, mit denen zusammenzuarbeiten. Und dann muss ich auch Dinge zurückstecken, die mir eigentlich am Herzen liegen.
Ja, ich finde das spannend, also weil Afrika als Kontinent ist ja aus mehrerer Sicht unheimlich relevant, auch weil, wenn die Menschen dort keine Perspektive haben, wir natürlich weiter diese katastrophalen Zustände im Mittelmeer haben werden und inzwischen ja auch Migrationsströme als Druckmittel benutzt werden. Also
und die wachsen ja, die Migrationsströme, genau. Also nicht nur durch Klima, auch durch Wohlstand bedingt. Die Leute drängen nach draußen und das heißt, sie drängen zu uns und da muss ich einen Weg finden, damit umzugehen.
Ja, und das fand ich spannend. Also ich war in Marokko im Herbst bei den Met Days. Also das ist so das Southern Forum, nennt sich das, vom marokkanischen König. Und da zu merken, deshalb fand ich das relevant zu sagen, wie handeln wir das aus, dass sich dieses Selbstbewusstsein ganz anders anfühlte. Also in den Handelsdiskussionen, die ich noch aus den 90ern, 2000ern kenne, da ging es immer so ein bisschen um die, ja, da kommen die Rohstoffe her und alles, was veredelt und damit natürlich auch höhere Margen mit sich bringt, ist woanders. Und jetzt ist in diesem Moment aber der Rohstoff ja wirklich das Essentielle, worum gerungen wird. Und das war tatsächlich auch etwas, wo ganz klar signalisiert wurde, entweder ihr redet mit uns jetzt anders oder es wird problematisch. Also da dieses Selbstbewusstsein aus dem Besitzen der Rohstoffe ernst zu nehmen. Und ich glaube, das ist uns lange nicht genug klar geworden, dass es nicht darum geht, wir sehen euch. Das war ja so das Weiteste, was gekommen ist, sondern wir brauchen euch. Also I see you kann was freundlich sein aus dem Ubuntu, dem afrikanischen Sprichwort, aber dann tue ich das wirklich auf Augenhöhe und nicht so ein bisschen, ja, ich vergesse dich nicht. Und das ist, glaube ich, ein Teil, das hat man da sehr deutlich gespürt, auch in den Diskussionen. Es war unheimlich spannend zu beobachten zwischen afrikanischen und europäischen Vertreterinnen, wie darum gerungen wird, wie man dieses Verhältnis jetzt neu orientiert. Und dann wäre ja die Hoffnung, wenn man eine ähnliche Idee antritt, das kam da schon auf, was ist jetzt mit eurem grünen Wasserstoff? Wollt ihr den jetzt oder nicht? Kommt doch mal in den Laden. Also irgendwie hören wir von euch nichts mehr. Dann wäre ja auch eine Möglichkeit zu überlegen, was sind dann tatsächlich die inhaltlichen Dinge, auf denen man besonders gut zusammenarbeiten kann, um eben auf beiden Kontinenten im Grunde genommen vielleicht an einer ähnlichen Vision eben gemeinsam auch entwickeln zu können.
Ja, willkommen in der Geoökonomie. Da haben Länder eben etwas, was wir brauchen und natürlich durch das digitale Zeitalter viel dringender brauchen als zuvor. Auch wegen des Klimawandels und der Klimapolitik dringender brauchen, Stichwort Batterien, als zuvor. Und die sitzen drauf. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir da ran? Denn wenn ich auf Asien blicke, hat China das schon etwas länger so durchgezogen und beutet zum Beispiel Nickelvorkommen in Indonesien aus, unter ja, Bedingungen, die wir nicht akzeptieren würden, die bei uns auch gar nicht gehen für die Industrie. Das verschafft China natürlich einen Vorteil, so zu handeln. Jetzt können wir aber den Ländern natürlich anbieten, wir haben andere Technologien, wir haben Rechtssicherheit, wir achten auf Menschenrechte etc., die ganze, man ist positiv in dem Fall, die ganze Litanei runter. Und wenn ihr das mit uns macht, dann sieht das mit eurer Ausbeutung oder Förderung von Rohstoffen anders aus. Denn in Indonesien gibt es große Proteste, weil durch diesen Nickelabbau Chinas Flüsse verseucht werden, Seen verseucht werden, die Fischer nichts mehr fangen können etc. Also ich habe ganz zu Beginn mal das Beispiel der neuen Seidenstraße China gebracht, wo Länder Jahre gebraucht haben, dann aber gesehen haben, dass derjenige, der verspricht, sie zu fördern, sie im selben Moment auch über die Klinge springen lässt. Und hier, glaube ich, kann dasselbe passieren. Wir sehen das an der Ausbeutung solcher Vorkommen von Rohstoffen. Und wenn wir Ländern da mit unserer Technik und unserem Überbau, sage ich mal, Alternativen bieten, ist das so ein Weg hinein. Das ist ein Beispiel. Entwicklungshilfe. Ein Riesenweg. Nur so wie bisher können wir es nicht weitermachen. Wir werden es anders strukturieren müssen. Und das heißt, wir haben ein Lastenheft, was von Tag zu Tag dicker wird. Wenn es uns aber gelingt, das in Deutschland, allerdings auch in Europa, abzuarbeiten, dann haben wir auch Möglichkeiten. Denn die Amerikaner, das sieht man auch in Schwellen- und Entwicklungsländern, sind nicht der richtige Partner. Und China auch nicht. Und dann bleibt halt Europa.
Wir haben ja, ich fand, einen ganz guten Move gemacht in den Nachhaltigkeitszielen, den globalen, hieß es ja auch Transforming Our World, und dass alle Länder einen Transformationsauftrag hätten. Das war ja ein Loslösen von der vorherigen Idee, ihr wollt uns ja hinterherkommen und wir sagen euch, wie ihr strukturell verändert, dafür, dass ihr Kredite bekommt. Das war so der Internationale Währungsfonds. Und diese Anerkennung, dass es universalistisch ist, also alle betrifft, und tatsächlich haben wir ja dann auch gesagt, wir sprechen von Entwicklungszusammenarbeit. Das war ja so ein Move, ne, in die Richtung. Und was ich spannend finde, da wollte ich dich jetzt nämlich nochmal fragen. Ich habe über dich gelesen und ich habe den einen oder anderen Schlüssel vielleicht drin. Ihn interessieren die Geschichten hinter den Namen, die Menschen, die diese Entwicklung der asiatisch-pazifischen Region vorantreiben. Du hast ja Bücher über die Situation von Frauen in Indien geschrieben, aber auch eines über einen Deutschen, der in Australien eher desperat ausgewandert ist und den größten Goldklumpen der Welt gefunden hat und dann aber gesagt hat, ich möchte diesen Ort, diese Region, in der ich jetzt lebe, bekannt machen, und Fotografien dann in die Welt getragen hast, die du in einem Bildband auch zusammengesammelt hast mit deiner Geschichte. Ist das nicht eigentlich auch das Versprechen, entgegen dieser autokratischen Dealerei, zu sagen, dieses ist das Angebot, die Menschen zu sehen und vielleicht auch nicht erst in dem Moment wahrzunehmen, wenn sie auf der Straße den ganzen Tag stehen müssen, weil sie protestieren müssen zu dem Ausmaß, weil sie vorher nicht gehört werden. Also da, ist das nicht genau das demokratische Angebot, was sich von dieser autoritären Idee von Hauptsache es kommt hinten viel raus unterscheidet?
Ja, du hast vollkommen recht. Natürlich ist das das Angebot. Das Angebot Demokratie ist insofern gefährlich für manche der Länder, die wir eben genannt haben, Schwellenentwicklungsländer, weil es natürlich die bestehende Macht in Frage stellt und Wahlen immer riskant sind aus Sicht der heute Mächtigen, die ganz gerne wiedergewählt werden würden. Denn wir dürfen uns ja nicht vertun in Bezug auf Korruption, Bereicherung in diesen Ländern etc. pp. Also das ist schwer zu transferieren, dieses Angebot. Aber langfristig stehen ja, wenn man so will, unter diesen mächtigen Herrschenden, wie auch immer wir sie nennen, Politikern, stehen ja auch Menschen, Gesellschaften, die sich ein anderes Dasein wünschen. Und das wird in Russland, da bin ich sicherlich kein Experte für, aber auch nicht anders sein. Und jetzt kommt das Beispiel, du hast es angeführt, ich war überrascht, was du so gestöbert hast sozusagen, aber es passt halt ganz gut. Dieser Bildband über den Australier, nur 20 Sekunden dazu. Es war ein Deutscher, der ausgewandert ist, fürchterlich arm, 1820 nach Australien gegangen ist, dort sein Glück gemacht hat, du hast es geschildert. Und jetzt kommt der Punkt. Dieses Gold, was er gefunden hat, was andere Deutsche, Engländer, Iren gefunden haben, haben sie mit rausgenommen. Er hat es dort gelassen, in Australien, weil er gesagt hat, das ist der Reichtum dieses Landes, das mich reich gemacht hat. Und jetzt will ich was zurückzahlen. Und dann hat er dieses relativ ärmliche Land, bekannt als Sträflingskolonie in jenen Jahren, abfotografieren lassen von den besten Fotografen, weil er stolz war auf dieses Land und diesem Land ermöglichen wollte, gesehen zu werden. Und das ist natürlich eine Geschichte, die kann ich sowieso nicht 1:1, aber die kann ich überhaupt nicht auf heute übertragen. Und trotzdem ist ein Funken Wahrheit drin. Wir müssen erstens diese Länder sehen, ob jetzt durch Fotos oder direkt ist was anderes. Wir müssen sie wahrnehmen, wie du eben gesagt hast. Und wir müssen dann Lösungsansätze finden, die diesen Ländern helfen. Das ist, gebe ich zu, in der derzeitigen geoökonomischen, geopolitischen Lage wahnsinnig utopisch, fast märchenhaft, so zu reden. Aber ich frage mal nach der Alternative. Die gibt's meiner Ansicht nach nicht. Da sind wir am Punkt der Alternativlosigkeit. Einen anderen Weg wird es nicht geben. Wird dieser hier funktionieren? Ich weiß es nicht. Wir müssen hier nur relativ schnell vorangehen. A, aus Selbstschutz, weil wir schlicht und ergreifend in vielen Bereichen abgehängt werden und überrollt werden. Und B, weil sich im Moment eine Tür geöffnet hat, durch die wir jetzt gehen können.
Wir haben dieses Mal die Besonderheit, dass ihr mitreden dürft, wenn ihr wollt. Johannes ist derjenige, der das möglich macht. Und dann können wir vielleicht ja einfach ein paar Ideen sammeln von Menschen, die an Lösungen arbeiten, die diese Globalisierbarkeit vielleicht eingebaut haben in ihr Denken, weil sie eben gucken, wie können wir möglichst ressourcenschonend gute Produkte, Dienstleistungen und Kooperationen nach vorne bringen. Möchte jemand, ihr könnt natürlich auch jede andere Frage stellen, ne? Ist überhaupt kein Problem, sich beteiligen.
Ja, Joscha Frost, Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Wir haben jetzt ja relativ viel quasi um den äußereuropäischen Kontext geredet. Mich würde nochmal interessieren, Deutschland ist jetzt ja nicht allein auf der Welt und wir haben auch über China geredet, über Afrika und über unseren Wertekontext, den wir bewerben wollen. Wo sehen Sie denn die größten Hebel auf europäischer Ebene? Also mit wem sollten wir zusammenarbeiten, in welchen Feldern, um genau das, über das wir jetzt geredet haben, stärker voranzubringen und besser zu verkaufen?
Wir müssen erstmal mit Europa als Europa zusammenarbeiten. Das wird nicht mehr funktionieren, dass da jeder vorprescht und dann vielleicht Deutschland, Frankreich, je nach bisheriger politischer Zugewandtheit zusammenarbeiten. Das muss breiter werden. Wir müssen auch das Niveau in Europa relativ schnell weiter angleichen. Und wenn uns das gelingt, werden wir als Europa, als große übergeordnete Volkswirtschaft natürlich einen anderen Auftritt in der Welt haben können. Und mit wem wir da zusammenarbeiten, es wird sich nicht erübrigen lassen. Ich habe es mehrfach jetzt schon gesagt, mit den USA zusammenzuarbeiten, die können wir nicht einfach verdrängen, weil wir Trump nicht mögen. Wir müssen mit China zusammenarbeiten. Das wird auch nicht anders gehen. Aber wir haben natürlich größere Überschneidungen mit den Demokratien dieser Erde und das geht ja in Bereiche, die man oft fälschlicherweise vollkommen übersieht. Deutschland hat ja nicht ganz grundlos eine Botschaft auf den Fidschi-Inseln mit eröffnet, weil man sagt, selbst im Pazifik, die Inselstaaten, die dort sind, winzig klein, aber riesige Wassergebiete, haben zudem auch noch jeweils eine Stimme in der UN und auf dieser internationalen, globalen Ebene, wo Deutschland in den Sicherheitsrat will. Also das sind alles so Punkte, wo wir uns sehr, sehr breit aufstellen müssen und auch sehr viel Wissen heranschaffen müssen über zum Beispiel Südasien. Wir haben viel Hintergrund zu China hier im Land, zu Südasien im Verhältnis sehr wenig. Also da müssen wir viel Hausarbeiten machen und uns sicherlich die Demokratien dieser Erde auch in Afrika als erste mögliche Partner raussuchen.
Martin Priebier, Stuttgart. Sie haben gerade eben auch noch mal erwähnt, wir können nicht so einfach aus der Zusammenarbeit oder Abhängigkeit mit den USA aussteigen. Mich interessiert noch genauer, warum. Es schockiert mich, wie sich PolitikerInnen die letzten Monate von Trump vorführen lassen mussten. Warum können wir nicht einfach sagen, mach deinen Scheiß alleine, wir sind Europa, wir sind selber stark?
Ja, das kann man natürlich zum einen ökonomisch begründen. Die USA ist, wie wir wissen, die größte Volkswirtschaft der Welt, ist für uns ein extrem wichtiger Markt, ist eine riesige Forschungs- und Entwicklungsressource etc. pp. Es ist die größte Militärmacht auf der Welt, wie uns gerade täglich vorgeführt wird, ist eine Atommacht, die ihren Atomschutz auf Europa überträgt. Angesichts Russland keine unrelevante Frage. Da gibt's also viele Gründe. Und der zweite Grund ist natürlich derjenige, dass wir, ich habe das auch schon mal kurz gesagt, natürlich nicht davon ausgehen müssen, dass Trump sich jetzt mit seinen rechten Republikanern, mit seinen Chaoten, um es mal deutlich zu sagen, in dieser Form über Jahrzehnte an der Macht halten wird. Wir müssen Gesprächskanäle mit Amerika haben. Und jetzt schauen wir mal, wie die Midterms ausgehen. Denn das, was er im Augenblick erzeugt an Stimmung in den USA, an Preissteigerung, an Inflation, spricht nicht sehr dafür, dass er da gut aussehen wird. Aber wir werden sehen.
Obwohl, darf ich da ganz kurz anknüpfen, weil mir das so im Kopf rumgeht. Also von den Kräften, die gerne eine andere Regierung wieder sähen in den USA, kommt ja durchaus die Botschaft, haltet mal mehr gegen, damit es mehr wackelt. Ne? Also damit es wirklich auch klar wird, und das waren ja eigentlich so die Erfahrungen, Thema Ökonomie, wenn es dann tatsächlich an der Wall Street wackelte und der Druck dann zu groß wurde, dann ist er auch wieder zurückgerudert bei einigen Dingen. Und ich habe manchmal das Gefühl, jetzt konzertiert, wie Mark Carney, also auch unter Justin Trudeau, Kanada, der schon gesagt hat, nee, auf keinen Fall, Leute, hier geht's nicht weiter. Und wir würden gerne mit euch anders zusammenarbeiten, nämlich wieder auf einem vernünftigen Pfad. Wenn das aus mehreren Ecken gleichzeitig käme, würde das nicht im Grunde genommen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass dann bei den Wahlen und auch bei den Möglichkeiten tatsächlich innerhalb der USA, weil das wird ja im Endeffekt dort entschieden werden, tatsächlich mehr Rückenwind für so einen Wechsel aufkommt und auch einige Unternehmen vielleicht wieder ein bisschen mutiger werden, sich dem entgegenzustellen. Also ich habe manchmal den Eindruck, wir müssen schon den Druck im Kessel ein bisschen erhöhen.
Na, ich glaube, der Druck ist ja im Kessel. Also das glaube ich jetzt schon. Wir haben es bei Grönland gesehen, da haben sich die Europäer, also einige europäische Länder sehr klar geäußert, sehr schnell. Und da ist er zurückgerudert. Dann war es ja weniger die Wall Street als dann der Anleihenmarkt, wo Japan schon mal mit den Augen gezuckt hat und China gezuckt hat und sagt, wir könnten ja auch eure Anleihen auf den Markt werfen. Das hat ja auch schon gereicht. Jetzt Iran, drittes Beispiel, hat Merz, aber haben andere natürlich auch gesagt, da machen wir in dieser Form nicht mit, so einen Angriff auszuführen. Also da gibt's ja schon auf der großen Ebene durchaus Widerstand, der im Weißen Haus auch noch gelesen werden kann. Trump regt sich ja nicht ganz grundlos so auf. Also er bekommt da was vor dem Bug. Mehr gerne, aber da ist wieder der Schluss. Wir brauchen sie halt auch noch. Also wir können nicht, was Sie eben gefragt haben, wir können nicht heute sagen, es ist vorbei. Wir handeln nicht mehr mit den USA und wir reden auch eigentlich nicht mehr mit den USA. Die haben sich unter Trump disqualifiziert. So funktioniert Weltwirtschaft in dieser Vernetzung, die wir erreicht haben, halt eben auch nicht.
Aber jetzt würde ich deinen Punkt nochmal kurz aufnehmen, ein bisschen mehr Stolz. Die können auch nicht ohne uns.
Die können nicht ohne uns.
Also allein
genau, das ist der Punkt.
Wir bezahlen ja zum Beispiel die ganzen Waffen, die sie dann wiederum in der Ukraine
natürlich.
So, also völlig ich glaube, diese Form von Souveränität, nee, also jetzt reicht's mal. Oder gezielt, ne, Thema, warum gehen wir nicht auf Digital Services, um auch den Unternehmen und vor allem Individuen, die ihm das Autokratische ja die ganze Zeit nicht nur einflüstern, sondern auch versuchen, mit einer technologischen Überwachungsstruktur auch durchzusetzen. Da könnte man ja gezielt einen Sektor endlich mal angehen. Da haben wir alle Sorge, dass dann wieder die Vergeltung kommt. Aber vielleicht muss man das mal aushalten. Also dann kann auch der Rest der Realwirtschaft in den USA vielleicht sagen, ja komm, also ihr Jungs seid ihr uns eh ein bisschen arg dran. Wollen wir Staatskapitalismus in den USA etablieren? Wir sind ja kurz davor. Das heißt, so gezielt, klug, strategisch, so ein bisschen
pieksen. Ja, ich meine, wir haben ja auch Mittel dafür in der EU. Und wir drohen damit, wir setzen sie noch nicht ein. Wir haben die Zölle wieder runter verhandelt gekriegt, weil das eben so auch nicht funktioniert hat. Ich habe keinen Zweifel, dass wir da selbstbewusst reingehen können. Wann ich jetzt wie weit feintune, wie laut ich werde, das ist natürlich eine Einschätzungsfrage. Mag sein, dass wir da unterschiedliche Einschätzungen haben. Wir alle wünschen uns sicherlich, dass dieses Trump-Elend auf der Welt möglichst bald ein Ende hat. Und jetzt kommt die Frage, wie erreiche ich das denn, ohne mich völlig ablösen zu können? So, und jetzt sind wir tief in der Diplomatie und da gibt's verschiedene Ebenen. Der eine macht so, der andere macht so. Wir haben ja doch uns alle gewundert, als Meloni relativ deutlich wurde. Die Spanier halten sich da ganz raus. Also es gibt ja auch innerhalb der EU da nicht die eine klare Linie, sondern Trump merkt, dass Europa für ihn ein ganz schweres Geschäft ist. Ob das die Amerikaner, die ihn dann wieder wählen oder nicht wieder wählen, auch so sehen, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Denn ich warne immer davor, nur die Washington Post oder die New York Times zu lesen und zu sagen, wir wüssten, was in den USA vor sich geht. Da hilft vielleicht, ohne dass ich Werbung für die Kollegen da mache, USA Today mehr oder meinetwegen auch Fox News. Nur da reinzugucken, um Verständnis zu entwickeln, wie man denn im Mittleren Westen möglicherweise denken und dann auch wählen könnte. Noch ist dieser Mann nicht abgewählt. Aber man kann es auch mal deutlich sagen, mit einem gewissen Frohlocken auch, er schießt sich laufend ins eigene Knie. Erst ins Rechte mit den Zöllen, was die Waren und Produkte in Amerika teurer macht, dann ins Linke, indem er halt die nahezu die ganze Welt aufbringt mit dem Iran, mit dem Ringen um Öl, was Asien und Afrika viel dramatischer spürt, das muss auch mal gesagt werden, als wir das hier tun. Wir reden, Entschuldigung, über Lächerlichkeiten bei einem Benzinpreis. Da geht's um Düngemittel, da geht's um das Überleben von Menschen auf mittlere Sicht, da geht's um ganze Produktionen, die schon lahmgelegt sind. Also auch da sind wir vielleicht etwas übersensibel, wenn wir auf uns selber gucken und müssten mal über den Tellerrand hinausschauen dringend.
Hallo, Ruth vom Good News Magazin. Ich bin auch schon seit 15 Jahren Trainerin für globales und transkulturelles Lernen und habe da auch rund um die Welt immer so den Eindruck gehabt, dass die Menschheit gerade immer noch mit der Globalisierung zu kämpfen hat. Also wie kommen wir da gedanklich überhaupt hinterher? Und ich fand diesen Ansatz, dass ihr eben gesagt habt, dieser fünfte Freiheitsbegriff, Wissen, das fand ich super spannend, weil ich mich halt frage, wo könnte das ein guter Hebel sein? Wo können wir das einsetzen? Wie kann Europa sich da gut positionieren und das halt auch auf Augenhöhe denken? Seht ihr da eine Perspektive drin und wie könnte die aussehen?
Mhm. Magst du? Wir waren beide angesprochen.
Ich kann gerne aufnehmen und dann nimmst du rüber. Also ich weiß noch, für mich war so ein Begriff beispielsweise, zu überlegen, wie kann diese neuen technologischen Revolutionen, die ja eigentlich auch dafür da sein könnten, wirklich richtig gute Informationen überall hinzubringen, ne? Also durch digitale Verbreitungsstrategien, aber auch neue Daten aufzunehmen. Also durch neue Sensorik und so weiter können wir natürlich auch viel detaillierter digitale Zwillinge bauen. Dann können wir ganze Prozesse simulieren und auch ein Stück weit voraussehen oder Menschen informieren, wo tatsächlich bestimmte Stoffströme gerade unterwegs sind. Also man kann da ganz viel gewinnen an Wissen. Wir haben dann in dem Gutachten vom Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung von Wissensexplosion geschrieben. Ich fand jetzt Explosion so ein bisschen mittelmäßigen Begriff, weil erstmal ist es ja Datenexplosion. Und ob ich daraus gute Informationen mache und dann vor allem Wissen, das sind ja dann wieder spannenderweise die Entscheidungen, die Menschen treffen in ihren Institutionen. Aber für mich ist das momentan eine riesige Demarkationslinie, weil wir eben sehen, wie die Trump-Administration ja diese Daten zerstört. Also tatsächlich das klare Hinsehen für zumindest einen Großteil. Ich bin mir sicher, die Tech-Bros haben das alle in ihrem Labor, weil die müssen ja wissen, wo die urbarsten Böden der Welt sind. Die bauen da ja auch ihre eigenen Farmen hin und machen Zäune drum. Aber für den Rest wird es eben ja blind geschaltet. Oder eben, wenn wir uns jetzt wieder zurückziehen in der Art und Weise, wie Unternehmen berichten oder wie wir tatsächlich, es gab ja auch die Idee Finanztaxonomie, nämlich zu sagen, wie können wir denn eigentlich Finanzwerte wieder an Realwerte zurückkoppeln? All das sind ja Ansätze gewesen, nicht um Unternehmen zu drangsalieren, so wie es immer jetzt dargestellt wird, sondern zu sagen, wie können wir die Datenbasis eigentlich verbessern, aus der heraus sowohl Risiken gut gesehen werden können, als dann eben auch entsprechend die Chancen. Und da kann man sicherlich auch wieder in der Umsetzung was verbessern, aber jetzt sagen, das lassen wir alles wieder weg, weil das nervt, das ist aus meiner Sicht ein katastrophaler Rückschritt. Weil dann umgekehrt heißt es wieder, außer wir haben richtig gute, verlässliche Daten, können wir es nicht bankable machen. Ja, aber wo kommen die Daten her, wenn jetzt gesagt wird, wir stoppen die Prozesse? Und das ist eben so relevant, auch bei allen Transformationsprozessen. Am Anfang nervt es immer. Aber jeder, der mal ein neues Software-System eingebaut hat, weiß, das nervt auch. Und das hörten wir jetzt viel von den Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, frühzeitig, also die Frontrunner, die Pioniere. Ja, jetzt sind wir doch aber durch die ersten Prozesse, die mühsam waren und wo die Wirtschaftsprüfer es auch geschafft haben, richtig viel Geld mit zu verdienen. Aber jetzt haben wir es doch. Also jetzt könnte sich das einschleifen und jetzt könnten wir es in die Strategie, in die Bilanzierung und so weiter fortschreiben, damit es eigentlich also einfacher wird, das auch tatsächlich wirtschaftlich in die Zahlen zu bekommen. Das heißt, wir stoppen einen Prozess, an einem Zeitpunkt, wo er eigentlich gerade erst angefangen hat zu wirken. Und das ist ganz häufig eben das Problem mit Transformationsprozessen, dass wir, wenn der Gegendruck zu groß wird, dann halt nicht weitermachen. Und da ist natürlich auch genau diese Unterscheidung des frühzeitigen Sehens, wenn es nicht mehr funktioniert, bevor die Leute auf die Straße müssen, aber auch mal des Durchhaltens, wenn man weiß, es ist jetzt eher so nervig, aber man sieht, was hinten dann tatsächlich an Verbesserungen rauskommen kann. Und das passt für mich zusammen mit dieser Frage, was kann diesen Standort ausmachen? Dass es hier eben diese verlässlichen Daten gibt, dass wir Risikoarme, im Moment sind es ja die Banken und die Versicherer, die sagen, Leute, also das mit den Klimatransitionsberichten, das macht schon richtig viel Sinn. Aber wenn ich die nicht verbindlich mache, dann werde ich eine CapEx-OpEx-Planung nicht unbedingt daran orientieren. Das heißt, Unternehmen oder gegen Investoren verteidigen können. Das heißt, Unternehmen brauchen ein Stück weit eben auch diese Verbindlichkeiten und Auflagen, um sie dann wieder entgegen derer, die kurzfristig Geld verdienen wollen, überhaupt legitimieren zu können, dass sie die Investitionen in die Transformation stecken, anstatt in die Dividende. Und dieses Zusammenspiel, da würde mich auch deine Perspektive wahnsinnig interessieren, von sichtbar machen, was real passiert, ist ja eigentlich viel in den Green Deal Ambitionen gewesen. Und das jetzt als Überbürokratisierung, als so ein Kampfbegriff, alles wieder wegzuschalten, halte ich für eine absolute Fehlentwicklung. Weil wir dann uns in dieses Wettrennen Richtung Abgrund, wo keiner mehr hinguckt, eben einreihen, weil es vielleicht kurzfristig nochmal funktioniert. Das heißt, wie schaffen wir das zu vereinfachen, aber die Richtungssicherheit und die Verbindlichkeit so zu erhalten, dass auch jetzt schnell sichtbar wird, wie eine Industrie bei uns dann beispielsweise anders aussehen kann. Also was kann dann auch wachsen an alternativen Geschäftsmodellen, Clean Tech, Twin Transition? Wie kriegen wir das Digitale tatsächlich eben mit der Nachhaltigkeitsfrage zusammen?
Ja, zwei Sachen. Eines, ich will gleich noch antworten aus meiner Sicht auf die Frage, jetzt ganz kurz auf diese. Unternehmen investieren in der Regel dann, wenn sie eine gewisse Rendite erzielen können. Und ich muss halt ein System schaffen können, was zum Beispiel, du hast das Stichwort ja genannt, nicht überbürokratisiert ist, wo alle sagen, mein Gott, dafür muss ich x neue Stellen schaffen, die jetzt überhaupt diesen Paragraphendschungel durchforsten. Aber ich kann natürlich hier anders wirtschaften als in anderen Ländern. Ich nehme jetzt nochmal China, wo ich zwar vom Staat was verordnet kriege, aber ansonsten relativ frei das machen kann, was ich machen will. Hier kann ich es regelbasiert machen und über die Regeln müssen wir uns einigen. Dass das ein Prozess ist, der dauert und erst am Ende Erfolg zeigt, das, glaube ich, wird in der Industrie akzeptiert, aber so wie es im Moment gehandhabt wird, wenn man mit der Industrie, auch gerade mit dem Mittelstand, der sowieso unter Druck ist, redet, dann finden die es schwierig. Auf europäischer Ebene haben sie das Gefühl, werden sie hingehalten am Ende. Es wird zu viel von ihnen gefordert in zu kurzer Zeit und das muss ich wahrscheinlich ausbalancieren. Als Antwort noch aus meiner Sicht auf die Frage Wissen insgesamt. Ich glaube, wir haben einen riesen Pluspunkt auch auf der Seite universitärer Bildung, Forschung, Entwicklung. Wir haben den Nachteil ganz klar in der Welt der deutschen Sprache im Vergleich zum angelsächsischen Raum. Aber wir haben Spitzenuniversitäten, wir haben Spitzenforschung. Wir können auch dieses verkaufen, wir tun es ja. Wir haben noch nie, glaube ich, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, so viel ausländische Studenten jetzt nach Deutschland gebracht, wie wir es im Moment tun. Wir haben eine offene Gesellschaft, wir können mit diesen Menschen umgehen und die meisten fühlen sich ja wohl. Das sind natürlich auch Punkte, die in Schwellenländern zählen. Denn wenn ich mein Kind irgendwo hinschicke, dann will ich auch wissen, dass es da zurechtkommt. Und das funktioniert ja schon mal ganz gut. Also da können wir vieles liefern. Und das Zweite ist, wir müssen, um einen Sektor sich mal rauszupicken, natürlich im Digitalen einen unheimlichen Nachholbedarf aufholen. Wir haben die Leute dazu. Uns fehlt das Kapital für Start-ups. Aber wir müssen amerikanischen Kreditkartengesellschaften, die alle aus den USA stammen und anderen Digitalkonzernen, was Europäisches entgegensetzen. Das hat was zu tun mit diesem Bild, was wir noch im Kopf haben, wie diese Digitalfürsten aus den USA sich rund um Trump kopiert haben und wir wollen in diesem System nicht drin sein. Das ist auch so eine Widerstandsformel, die ganz wichtig ist. Wir haben das Zeug dazu, wir haben die Wissenschaftlerinnen und die Wissenschaftler, die Entwickler, die das können. Aber jetzt brauchst Geld und wenn es ein Startup wird, die Zahlen haben zugenommen, rasant, aber wir wissen auch, in der zweiten Finanzierungsstufe ist es meistens amerikanisches Geld und dann wandern die auch ab. Und da muss sich auch was ändern in der EU. Das kann man aber alles machen. Das ist keine Hexerei. Und ich glaube, wird auch dran gearbeitet und es ist überfällig.
ist ja eben auch Teil dieser beiden Berichte, ne? Also die Natürlich. Integration, Klar. die Standards zu integrieren, Richtig. Auch innerhalb
wir
der EU.
Wir können das alles schon viel runter. Schneller haben. Genau. Wenn wir Draghi am nächsten Tag umgesetzt hätten, ja. würden wir in einer ganz anderen Region hier in Europa leben. Aber wir sind immer noch am Anfang des Umsetzens, leider ja. Gottes.
Ja, und das ist ja ein Stück weit, um noch einmal kurz den Ball aufzunehmen aus der Wirtschaft. Hier gab es auch Umfragen jetzt gerade direkt vor diesem Summit und viele von denen sagen, dass dieser Zickzackkurs eigentlich für sie irritierender ist, als zu sagen, wir wissen jetzt, es ist verbindlich. Und dann war ja eigentlich schon das Angebot, sagen wir hören mal zu, also dass kleinere Unternehmen rausgenommen werden beziehungsweise längere Fristen bekommen. Also dass man von Richtig. Einem Tag auf den nächsten drangsaliert wird, das ist ja auch mehr eine Story als Realität. Ne?
Absolut, also, absolut. Es zieht sich über Jahre hin, ja, genau. bis es angewendet wird. Und darauf kann man sich vorbereiten und ich teile deine Sicht in Gesprächen mit Menschen aus der Industrie, aus dem Mittelstand, ist es immer so, dass die sagen, gebt uns mal klar vor, wo es hingeht. Dann können wir auch rechnen, dann können wir damit umgehen, dann können wir vielleicht eine Stelle schaffen oder wir lassen es halt. Aber wir können nicht damit umgehen, dass wir nicht wissen, was in den nächsten Jahren passiert. Und klar, da sind Chancen für uns, das so zu machen. Und dann auf der Welt vielleicht auch um ein gewisses System beneidet zu werden oder zumindest dafür anerkannt zu werden.
Gibt es noch? Ja.
Ein Teil meiner Frage wurde jetzt schon beantwortet. Mir hat lange Zeit so ein bisschen der Bezug zur Wirtschaft gefehlt, weil wir sind ja jetzt hier auf einem Summit, wo viele Wirtschaftsvertreter sind. Ich würde gerne noch eine Frage nachschieben. Wie sehen Sie die Einflussnahme der Wirtschaft auf die geopolitische Situation gerade in Asien? Wir haben viel über Politik und was müssten wir tun, was könnten wir tun? Wie schätzen Sie es ein, was bewegt sich da gerade, was wir so in den Medien, in der Öffentlichkeit gar nicht so wahrnehmen oder bewegt sich tatsächlich nicht so viel?
Jetzt muss ich mal zum Verständnis, damit ich ordentlich antworten kann, nachfragen. Sie meinen europäische oder westliche Wirtschaft, europäische wie die Wirtschaft. In Asien arbeiten ja. sozusagen?
Wie
oder?
Sie arbeiten, ob sie arbeiten, ob sie zusammenarbeiten. Wie schätzen Sie die Einflussnahme dieser europäischen Firmen dort ein? Oder gibt es einfach keine, weil Asien macht sein Ding und freut sich, wenn jemand investiert?
Ja, jetzt habe ich es verstanden. Doch, es gibt natürlich eine enorme Einflussnahme. Nun stimmt der zweite Halbsatz. Asien macht sein Ding und freut sich, wenn jemand investiert. Das ist vollkommen richtig und das ist ja auch in Ordnung. Das sind ja eigene selbstständige Länder. Aber die Europäer investieren natürlich, denn wir brauchen da nicht drüber reden über die Zahlen. Asien ist enorm wichtig. Asien ist die Wachstumsregion der Welt. Asien ist in weiten Teilen schon weit entwickelt. Und wenn Sie jetzt mal China anschauen als den bestimmenden Faktor in Asien, dann ist es natürlich vollkommen undenkbar für Industrie aus Europa, nicht in China vertreten zu sein. Dort habe ich aber natürlich Rahmenbedingungen, die schwierig sind, extrem schwierig sind und von Tag zu Tag schwieriger werden, weil China zunächst mal einen Vorteil im tagtäglichen Handeln hat als Parteidiktatur. Die sind schnell, die wissen mehr oder weniger, was sie wollen. Und wir sind im Verhältnis langsam, weil wir unter anderem auch Regeln unterliegen, die wir auch einhalten wollen. Denn meistens ist es so, wenn ein Konzern da drüben Werk aufmacht, muss das ungefähr so strukturiert sein wie hier. Also da gibt's nicht das Gefälle. Und das heißt, ich muss mich in einem Umfeld bewegen, was anspruchsvoll ist, weil eine Richtung sehr, sehr genau vorgegeben wird, in dem Fall von der Partei. Dann haben Sie die Herausforderung für die Wirtschaft, dass China natürlich nicht so wächst, wie man sich das mal vorgestellt hat. Das ist ein innerchinesisches Thema, weil dieses Wirtschaftsmodell an seine Grenzen gestoßen ist. Und dann gibt es Verlagerungstendenzen. Davon profitieren umliegende Länder, namentlich Vietnam. Das wissen wir, glaube ich, alle, dass auch viel chinesische Industrie nach Vietnam rübergeht, um von da zu exportieren, weil sie dort auch nicht den Zollstrukturen Trumps unterliegen, die die Chinesen zu spüren bekommen. Oder Indonesien als Ausweichland, was aber schon viel anspruchsvoller ist. Nicht nur wegen seiner geografischen Inselstruktur, sondern auch wegen des politischen Systems. Und dann haben sie für alle Industrien, die da hingehen, ähnliche Herausforderungen. Bürokratismus, Korruption, Vetternwirtschaft, Selbstbereicherung, Umwelt- und Klimastandards, Menschenrechte teilweise. Da wird's natürlich langsam schwierig, sich in dem Umfeld zu bewegen. Und das kann ich nur, wenn ich mich eng austausche. Es gibt europäische, deutsche Handelskammern, die genau dieses machen. Und die Unternehmer natürlich untereinander, die sich austauschen, wie man in einem solch herausfordernden Feld überhaupt zurechtkommt.
Ja, Philipp Bergeron vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ich habe noch eine Frage an den Medienexperten. Wir sammeln ja heutzutage so viel Informationen ein von überall. Jetzt sind wir hier auch in einem Podcast unterwegs und wir wollen ja neu denken. Aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, wir bewegen uns trotzdem in Bubbles. Jeder guckt so auf seine eigene Sache. Aber eigentlich müssten wir das große Bild auch in den Medien in Deutschland oder auch in Europa mal zeichnen können. Ja, ich habe immer das Gefühl, es wird immer nur potenziell von einem bestimmten Ding erzählt und das war's dann. Gibt's da irgendwie eine Herangehensweise in der Medienlandschaft, dass man sagt, okay, vielleicht muss ich auch nicht immer nur auf Trump gucken, sondern ich gucke auf Trump und nehme nochmal China mit oder ich gucke auf Trump und sage dann noch, in Kolumbien passiert aber auch was Tolles oder ich gucke, das ist so ein Gefühl, was ich habe, gibt es da eine Verantwortung, eine Lösung, wo man sagen könnte, da könnte man auch zum Neudenken beitragen?
Ja, jetzt habe ich natürlich ein Freispiel gegen Ende dieser Veranstaltung. Abonnieren Sie unseren Newsletter Weltwirtschaft. Da gucken wir auf Kolumbien, da gucken wir auf China, da gucken wir auf Trump. Aber um das ernsthaft zu beantworten, ich glaube, je schwieriger die Bedingungen zu Hause sind, hier ist noch kein Mal das Wort AfD gefallen. Dabei hat auch die AfD was damit zu tun. Denn je fordernder wir werden, umso mehr Menschen laufen uns im Augenblick weg, weil wir auch keine klaren Lösungen und klaren Wege zeigen können, sondern wahnsinnig viel Fragen stellen, überlagert von Ängsten. Und das öffnet immer die Tür natürlich für Leute, die vermeintlich schnelle Lösungen auf den Tisch legen. Ich glaube natürlich, sonst säße ich nicht hier, dass es notwendig ist, ganz breit über den Tellerrand hinaus zu gucken. Die ganze Welt ist in Unordnung. Da schließt sich der Kreis zu unserem Anfangsstatement. Und wir können nur versuchen, für uns selber da im Denken eine gewisse Ordnung wieder hereinzubekommen, klare Werte zu entwickeln, hast du ja in deinem Buch bei Brandstätter auch geschrieben, und auf diesem Wertegerüst dann in der Welt zu agieren. Das wird nicht immer sofort zum Erfolg führen, weil wenn ich gegen Leute wie Trump international antrete, ein Amerika, was so gepolt ist, wie es derzeit auftritt, nochmal, nehmt euch das Öl, Venezuela, Iran etc. pp., dann wird das schwer, wenn ich versuche, ordentlich oder früher hätten wir gesagt, regelbasiert vorzugehen. Aber wir müssen das und wir müssen die Welt im Blick haben und uns da die raussuchen, die zu uns passen im Augenblick wahrscheinlich. Gegen Trump eine Grenze ziehen, vielleicht eine etwas härtere, wie du gefordert hast, vielleicht diplomatisch darauf reagieren, wie ich es eher sehe, und dann versuchen, so unsere eigene Stärke aufzubauen. Die Voraussetzung dafür ist in der Medienlandschaft, sich breit zu informieren. Und das muss auch mal gesagt werden. Teil unserer Freiheit ist ja unsere Informationsfreiheit. Ich kann in Deutschland und in Europa praktisch alles lesen, hören, sehen, was ich will. Da gibt es keine Zensur wie in so vielen anderen Ländern der Welt. Und also ist es auch irgendwann mal die Pflicht von mir selbst, mich da zu bilden oder Erfahrungen zu sammeln und hinauszuschauen in die Welt. Aber worüber wir hier reden, ist Weltpolitik und Weltwirtschaft. Das ist nicht mehr Deutschland. Das ist viel breiter, auch in seinen Abhängigkeiten.
Ich würde dann vielleicht nochmal, wir haben noch 5 Minuten, einmal noch 2 Punkte gerne aufgreifen, weil wir mit dem Bürokratiethema und weil du gerade das Buch anschriebst, was ich ja versucht habe, ist zu sagen, wie müssten wir eigentlich die Strukturen updaten, damit sie uns erlauben, diese Werte besser zu erreichen. Und das fand ich so wichtig, also wo gerade, glaube ich, viele verzweifeln, weil du gerade sagtest, wir fordern zu viel. Ich habe den Eindruck, wir haben Ansagen gemacht, aber dann nicht durchgezogen. Weil dann würde es ja auch bedeuten, dass ich mal anfange, Subventionen wie zum Beispiel 65 Milliarden umweltschädliche neu auszurichten, wenn ich sage, wir wollen Klimaziele erreichen. Und würde nicht einfach kommunizieren, die Klimaziele stehen, aber ich drehe jetzt hier und da alle Maßnahmen zurück. Die Menschen sind ja maximal verwirrt. Also ich kriege viele Zuschriften, wo es heißt, ich würde ja mitmachen, aber jetzt darf ich mein Elektroauto nicht bei mir laden, weil dann darf ich keinen Parkplatz auf dem Grundstück habe und ich darf dann dieses Kabel nicht über den Bordstein legen. Dabei habe ich sogar vorgeschlagen, in Niederlanden gibt es, deshalb Thema, wo gibt es Lösungen, auch mal hinzugucken, gibt es so eine, was, wenn man was reinfräst, ne, kann man da das fußsicher abdecken. Also da stolpert niemand drüber. Ich darf das aber nicht machen, weil das bei unseren Dienststandards nicht zugelassen ist. Oder dieses 32 Zentimeter vom Ofen wegstehen müssen. So, das ist, glaube ich, eigentlich die Bürokratisierung, die Leute wirklich die Wände hochfahren lässt. Oder Menschen, die mir schreiben, ich würde gerne beim Recycling mitmachen, aber wenn das einmal bei dem Recyclinghof ist, dürfen die das nicht mehr rausgehen, weil sie eine Verantwortung dafür haben, was dann eventuell damit passiert. Das sind so Verunmöglichungsbarrieren. Und ich würde deshalb uns so gerne bitten, diesen Bürokratiebegriff wirklich in Ruhe und entpackt zu benutzen. Weil das sind ja eigentlich Feinstvorschriften im Verhalten, die mir im Weg stehen, wenn ich eigentlich sage, ich gehe mit. Und damit kann ich richtig Frust auslösen. Aber zu sagen, jetzt hört mir auf mit den Berichtspflichten, das nervt tierisch. Ich habe manchmal das Gefühl, die kriegen das ab, weil die als letztes dazugekommen sind. Und dann ist das so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Während wenn ich das klug mache und sage, ich stelle diese 30 Leute in einem großen Unternehmen ein, also meistens sind ja deutlich weniger, ich glaube, es gibt eine Zahl, die relativ gering ist, die muss ich aber noch nachschlagen, was es wirklich kostet, diese Berichtspflichten umzusetzen, die ist richtig klein. Also da ist das Gezeter. Das
heißt, auch gucken, welche Berichtspflichten für
genau,
was.
Genau. Und dann kann ich ja aber auch gucken, wie kann man sie vereinfachen aus den ersten Erfahrungen heraus. Auch da darf man einen Lernprozess ja einbauen. Und da muss natürlich die Politik hören. Ne? Also diese Feedbackschleife in die andere Richtung wieder machen. Und umgekehrt dann eben zu überlegen, gut, wenn wir die Daten haben, dann würde es ja wieder weitergehen. Also dieses adaptive Lernen, aber auf dem Weg bleiben. Ich habe das Gefühl, dass das gar nicht so viel Überforderung auslösen würde, als sie ständig wieder sagen, nee, eigentlich meinen wir es nicht, eigentlich wollen wir vielleicht doch anders, jetzt aber bloß nicht das noch. Also wäre zumindest meine Erfahrung, jetzt bin ich natürlich auch in einer Bubble und deshalb kriege ich Zuschriften von Menschen, die vielleicht schon mal gekauft haben, dass es sowas wie planetare Grenzen gibt. Aber deshalb diese Standortthematik und diese Chance nicht verstreichen zu lassen. Ich glaube, das ist für mich so auch der Wunsch gewesen, mit dir darüber zu sprechen, warum ist es so schwer, dieses ressourcenleichte jetzt als eine Antwort zu nehmen, dieses regenerative Energien jetzt als die logische Lösung nochmal positionieren zu können. Warum wird das schon wieder als so schwer so unvereinbar oder jetzt haben wir dafür keine Zeit, anstatt zu sagen, jetzt haben wir kapiert, dass das nie mit Bäume umarmen zu tun hatte, sondern dass das Wirtschaftsthema und Sicherheitsthema ist. Vielleicht kannst du uns da nochmal kurz mitnehmen, wie das in der Medienlandschaft war. Ich habe so ein bisschen Sorge, wenn ich auf die Wirtschaftsteile in unserer Medienrepublik gucke, habe ich den Eindruck, diese Zusammenschau wird nicht gemacht, sondern es wird eher wieder bereitwillig entweder nicht adressiert oder gegeneinander sogar gestellt. Das heißt, wie schaffen wir es, dieses integrierte Denken zu normalisieren?
Herr Mayer, ich kann ja kein Freund von Medienschelte sein, qua Job. Ich höre das oft, an allem ist dann am Ende, das ist dann immer eine Frage der Berichterstattung. Das müsstet ihr doch eher so oder ihr wischt doch die Breite gar nicht. Ich glaube das im Schnitt nicht. Ich glaube, dass wir eine Medienvielfalt haben und da wirst du diese verschiedenen Richtungen finden. Das zu den Medien. Aber was dahinter liegt und ohne Zweifel viel wichtiger ist meiner Ansicht nach eine Überbürokratisierung im Kleinen, eine Überregulierung vielleicht. Aber da sind wir wieder bei Draghi und auf großer Ebene das, was wichtig ist, muss halt gemacht werden und wird ja auch. Ich meine, wir haben Umweltberichte der Unternehmen und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wie schwierig das war, die einzuführen. Da beginnen wir mal und den Rest schaffen die auch. Da habe ich gar keinen Zweifel dran. Aber wir sind in einem Klima, was uns, glaube ich, auf vielen Ebenen überfordert. Und dann ist der Ruf nach Einfachheit, nach klarer Struktur, auch nach jemand, der sagt, wo es lang geht. Das gehört alles in einen Topf. Das ist dann natürlich Wohlfeil. Und damit ist auch der Kampfbegriff ja Überbürokratisierung, der ist dann natürlich schnell gefallen. Und da genau hinzugucken, notwendig ja, macht das im Augenblick jemand, wo wir über Krieg und Frieden reden, wo wir über das Ausbleiben von Ressourcen und kalte Heizungen im Winter reden und wo wir über Spritpreise reden, die sich viele nicht vorstellen konnten. Nee, das macht keiner, weil die Leute gebannt sind von der Situation, in der sie stecken. Und da kommen allerdings auch die Medien natürlich ins Spiel. Wenn ich jetzt pausenlos Geschichten lese über gestrandete Wale, der mir sehr leid tut, überhaupt keine Frage. Und auf der anderen Seite dann quasi in selber Größenordnung über den Iran und das Schicksal dort der Menschen übrigens auch im Iran, denn da dürfen wir uns ja auch nicht vertun, was das für ein System war oder immer noch ist. Niemand wird dem eine Träne nachweinen. Nur so kann man es halt nicht lösen. Da stimmt halt dann auch die Gleichmäßigkeit und die Augenhöhe stimmt nicht mehr zwischen den verschiedenen Themen, die wir haben.
Also vielen herzlichen Dank. Wir haben gar nicht als Medienschelte, sondern eigentlich als eine Einladung mal einen Debattenkompass formuliert, wo wir gesagt haben, es wäre doch total schön, wenn man in der Berichterstattung immer mal einmal rauszoomt, weil die sich so schnell in einem Echauffieren über Einzelmaßnahmen dann irgendwie so abarbeitet und dann wird personifiziert und dann wird zugespitzt und solche Sachen und dann streiten wir um kleinteilige Einzelmaßnahmen, aber das große Bild, wofür sie eigentlich sich überlegt wurden, fällt so weg. Also deshalb einzusteigen mit, worum geht's eigentlich und warum ist das ein positives Ziel, selbst Veränderung dahinter, wenn Veränderung dahinter steckt. Also diese Idee, dass Politik Lust hat, die Menschen zu tyrannisieren, ist ja etwas, was tatsächlich eher von Parteien wie der AfD dann kultiviert wird.
Ist absurd, natürlich. Genau.
Und deshalb dieses Zielbild mitzunehmen und zu halten, nein, also eine nachhaltige Gesellschaft hat soziale, ökologische und ökonomische Versprechen. Und dann müssen wir eben ein paar Dinge ändern. Aber so einzusteigen, ne, worum geht es eigentlich, warum ist das positiv, was passiert, wenn wir nicht handeln, wäre das Nächste. Es müssen sich immer nur die Alternativen rechtfertigen, aber nie die, die sagen, nö, packen wir nicht an. Das hat ja Wirkung. Ne? Und oft ist es dieses zu spät wirken. Dann hast du das große Bild, dann so, okay, was passiert, wenn wir nicht handeln? Und dann eben wäre das die Einladung, wer tut schon was? Ne, auch mal wirklich den Scheinwerfer von denen, die gerade ja den Scheinwerfer wollen. Das ist ja Teil der Strategie. Das nächste Tabu, damit man bloß alle anderen wie so Rehe im Scheinwerfer paralysiert. Eher zu sagen, wer tut eigentlich schon was, wo passieren auch gerade vielleicht in Europa tatsächlich Dinge, die dann auch diesen Anwurf, dass das eine unfassbare Zumutung ist, mal so ein bisschen erden kann. Und von denen kann ich lernen. Und dann eben zu sagen, was ist der nächstmögliche Schritt? Also wer könnte das bei uns in Deutschland vielleicht auch umsetzen? Also das so ein bisschen als Gerüst für so einen konstruktiven Ansatz auf die Chancen.
Ja, es ist ja ein rundum positiver Ansatz, dass ich halt auch mit Leitbildern, mit Ideen rausgehe und nicht immer nur das Negative betrachte, was gerade nicht funktioniert. Wo sind unsere Chancen? Wie kann ich die ergreifen? Und was könnte dann dabei herauskommen? Das ist schon genau das, was wir im Augenblick brauchen. Da bin ich völlig d'accord mit dir.
Und damit sind wir wieder bei dem allerersten, wie ich fand, wirklich schönen Satz von dir in dem Buch. Der Befund ist vielleicht auch sehr drastisch im Moment, aber es kommt auf die Menschen und ihre Fähigkeiten an, was wir jetzt aus diesem Befund machen. Und Geoökonomie kann bedeuten, dass ich sage, ich nutze meine Stärke, um mir machtvoll das zu sichern, was ich halt haben will. Und es kann eben bedeuten, dass Europa mit einer anderen Allianz sagt, nö. Wir haben ein Angebot, wo wirklich weiterhin für viele Menschen Platz sein soll. Und auf der Ebene arbeiten wir an wertebasierter Regulierung und Augenhöhe-Kooperation. Wenn ich das mitnehmen darf aus unserem Gespräch heute, bin ich happy.
Das solltest du mitnehmen und ich freue mich, dass du happy bist, Maya.
Danke. So. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Neudenken ist ein Projekt von Mission Wertvoll, ein Science Society-Netzwerk, das sich den Chancen und Wegen in eine nachhaltige Zukunft verschrieben hat. Wie wir da hinkommen, das werden wir nur gemeinsam herausfinden und deshalb freuen wir uns über eure Aufmerksamkeit und euer Feedback. Besonders dankbar sind wir all denjenigen, die durch einen finanziellen Beitrag unsere Arbeit hier möglich machen. Wenn auch du Lust hast, Neudenken zu fördern und aktiv mitzugestalten, dann schau gerne einmal in die Shownotes, wie das geht. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.